2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, 26. August 2015, Millanton Nummer 22, wir haben Pi mal Daumen 1910 und sitzen hier heute zu viert im Konferenzraum der Fanräume mit einem Blick auf den abbauenden Dom bei noch hellen Außenwetterverhältnissen. Ich rede mich schon wieder im Kopf und krank. Mein Name ist Mike und mir gegenüber sitzt im roten Roar-T-Shirt des Museums Sebastian.
Moin, ja, genau, es ist noch hell draußen, gefühlt das erste Mal, seit wir den Podcast machen, wahrscheinlich nicht, weil wir haben schon welche im Sommer gemacht. Und ja, schauen wir mal, was so passiert heute.
Vielen Dank. Zu seiner Rechten, Wilko.
Guten Abend.
Schicken Pulli, Hemd.
Ach, guten Abend ist ja voll Quatsch, die Leute hören das ja irgendwann, ne? Guten Tag.
Vielleicht ja auch abends.
Ja, vielleicht auch abends, aber mit einem guten Tag hole ich statistisch gesehen mehr Leute ab als mit einem guten Abend.
Deswegen sage ich immer Moin.
Genau. Ja. Moin. Ist das denn jetzt auch Lambswool, Wilko?
Nee, heute habe ich mich extra in meinen räudigen alten Pulli geschmissen, weil meine neuen Oberhemden, auf die du natürlich anspielst, habe ich heute extra nicht angezogen, weil ich dachte, das bringt im Radio nichts und ich lasse mir das nicht diktieren, wann ich was anziehe. Und deswegen bin ich heute ein bisschen verlottert.
Sieht ja keiner. Steht hier aber ausgezeichnet.
Vielen Dank.
Wir könnten das beim nächsten Mal noch auf Periscope streamen übrigens. Das wäre vielleicht noch eine Erweiterungsmöglichkeit.
Okay. Oder ich mache schnell ein Selfie für Twitter.
Ja, das kannst du natürlich auch machen.
Und meine Selfies sind immer so unfassbar hässlich. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon...
Es liegt nur am Handy natürlich.
Es liegt an mir. Das muss man echt mal so sagen. 7 oder 8 Selfies gemacht, weil ich immer dachte, irgendwie, man muss das doch auch mal so von oben und so, das muss man doch irgendwie hinkriegen. Aber nein, egal aus welchem Winkel ich mich fotografiere, ich bin immer hässlich. Das ja. Ist leider, einen habe ich mal veröffentlicht, betitelt mit 90 Kilo pure Erotik, und dann hat Teddy Trier hier geantwortet, warum ich mich denn da vorgestellt hätte vor die Erotik. Und dann habe ich das gelassen. Aber jetzt gibt's weltexklusiv gibt's ein Selfie, das könnt jeder,
müsst ihr dann zurückscrollen in der Millanton-Timeline.
Ich mache so lange kein Foto mehr.
Und last but not least, im wunderschönen neuen braunen Poloshirt des Fanladens, Sven.
Guten Abend in die Runde und hallo an die Hörerinnen und Hörer an den Endgeräten. Ja. Es ist die schönste Phase des Doms gerade draußen. Da kann ich mich dir nur anschließen, ja.
Ja. Könnte noch so 1-2 Tage weiter fortgeschritten sein, aber sonst
ja, schon. Ja, aber die Gerippe, die man nur noch sieht von den Fahrgeschäften und Bierzelten, das ist schon ein guter Anblick.
Hat einen gewissen morbiden Charme fast, ne? Die Gerippe, das ist so von der Botschaft auch ganz nett.
Absolut. Wir hatten ja hier so einen beinahe Unfall draußen vor der Tür in so einem Schleudergerät. Da war irgendwas, musste ein paar Tage stillgelegt werden.
Ne?
Da ist irgendwas abgegangen und zum Glück nur leicht verletzte und schockierte Menschen, aber ich war da ja immer vor. Meine Frau geht da immer rein und ich hatte recht.
Was sie nicht sehen, ist, wie Wilko gerade ein Original Duckface.
Wilko von oben fotografieren, sonst Doppelkinn.
Ja, nee, bei meinen Klappliedern ist halt, wenn ich von oben fotografiere, kein Auge drauf, sondern man guckt dann auf meine Glubschis so von oben, das ist alles Kacke.
Okay, wir gehen besser zum Thema über. Beginnen wir vielleicht mit den beiden, die nicht da sind, oder eigentlich sind es sogar 3. Wolf ist nicht da, der ist bestens entschuldigt, weil er befindet sich beim der Blindenfußball-EM, die da stattfindet in, falscher Fuß, ich glaube in England. Und dort hat die deutsche Nationalmannschaft gerade 1-0 gegen Italien gewonnen. Und Rasmus von unserer Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli ist mit 15 Jahren jüngster Nationalspieler ever, ever, ever geworden. Da die allerbesten Grüße, und ich glaube, bis morgen ist er noch da, dann kommt er wieder. Außerdem fehlt Christoph, der ist beschäftigt mit dem Buchprojekt, welches er in der letzten Sendung noch beworben hat. Und es fehlt Justus, der terminlich verhindert ist, aber ja, wie gesagt, bestens ersetzt durch Sven. Auch an die beiden natürlich viele Grüße. Dann müssen wir ganz kurz zurückblicken auf die letzte Sendung, dem Melaton 21. Da haben wir eine Rückmeldung bekommen von Tobi Bayer, der ja auch schon mal zu Gast war, der sich an der Verwendung des Begriffs Hass gestört hat, der das auch in der Sendung selber als Kommentar darunter beschrieben hat, warum, und das auch im Einschlafen-Podcast, für die, die es nachhören wollen, nochmal ausführlichst erklärt. Da ja gerne den Hinweis darauf, könnt ihr da gerne nachhören. Und damit sind wir dann schon bei der heutigen Sendung und wir haben heute kein explizites Thema, sind daher total zuversichtlich, heute mal die 90 Minuten auch wirklich zu erreichen, sondern sprechen dafür dann aber nicht über die letzten drei, sondern weil es halt so schön ist momentan, über die letzten vier Spiele, als da wären Karlsruhe, Gladbach, Fürth und Leipzig. Und wir hatten ja vor der letzten Sendung so eine Art kleines Brainstorming und da haben wir gesagt, wenn möglich, sammeln wir jetzt immer Original-Tonspuren nach den Spielen, um das als Einleitung zu machen und die dann zu den jeweiligen Spielen einmal ja startend vorzuspielen. Und ich habe die Ehre, für das Spiel in Karlsruhe, welches wir bekanntlich 2-1 gewonnen haben, die beiden Torschützen zu Wort kommen lassen zu dürfen. Nämlich zum einen Lasse Sobich und Marcel Halstenberg, die ich jetzt hier gleich mal abspielen werde, die jeweils aus ihrer eigenen Perspektive das jeweilige Tor, das sie erzielt haben, besprechen. So, viel Spaß.
Relativ weiter Freistoß, den, glaube ich, Enes Alushi reingeschlagen hat mit einem gechippten Ball in den 16er. Unser Plan war es von vornherein, dass wir da mit 2-3 Leuten auf einen Punkt gehen, um so ein bisschen die Raumdeckung außer Gefecht zu setzen. Und dann schöner langer Ball. Der Ball kommt im Prinzip genau auf mich. Und ich konnte ihn mit, sagen wir mal, mit dem Hinterkopf so ein bisschen verlängern und dann natürlich Riesenjubel.
Hast du gesehen, dass er reingeht oder merkt man das dann erst? Du standst ja im Rücken zum Tor.
Ich habe gesehen, dass ich ihn gut getroffen habe und habe natürlich dann sofort geguckt, weil der Ball definitiv irgendwie aufs Tor gegangen ist. Aber es kann ja sein, dass der Torwart den hält. Deswegen habe ich es dann erst eine Sekunde später begriffen.
Danke dir, gute Heimfahrt.
Dankeschön, ciao.
Ich habe mich abgesetzt nach der Standardsituation. Dann den zweiten Ball bekommen, mit links angenommen, nach innen gezogen und mit rechts das lange Eck anvisiert. Dann ging er halt hinten oben Latte rein und das war ein Wahnsinnsgefühl, weil gerade die St. Pauli-Fankurve in meiner Nähe war und das ist ein schönes Gefühl, da hinzulaufen.
Und ab wann weiß man, dass der reingeht?
Ich denke, wenn er gegen die Latte geht und hinten gegen das Netz, dann weiß ich, dass er drin ist.
Okay, danke dir.
Bitte. Das waren also die beiden Torschützen. Damit das Wichtigste schon beschrieben, nämlich wie die beiden Tore zustande kamen, aber natürlich das gesamte Gefühl drumherum war ja für einen St. Pauli-Fan doch eher gänzlich neu. Bei bestem Wetter in Karlsruhe zu gewinnen, ist uns noch nicht so häufig geschehen. Und vor allem nach der letzten Saison waren wir das ja gar nicht gewohnt. Und das Spiel vorher gegen Bielefeld hatte ja auch nicht unbedingt sehr viel Anlass gegeben, in hoffnungsvoller Erwartung der Saison entgegenzublicken. Sven, warst du da?
Ich war da, ja.
Du warst da, du bist mit dem Bus gefahren, oder?
Ich bin mit der ICE-Gruppenfahrt gefahren und von daher war der Tag für mich von Anfang an eine ganz runde Geschichte. Also ich kann mich, glaube ich, insgesamt nicht an so ein schönes Auswärtsspiel erinnern, seit ich hier im Fanladen tätig bin. Stand, glaube ich, morgens um 7:30 in kurzer Hose an der Sternschanze auf dem Weg nach Altona und dachte schon, oha, das fühlt sich aber komisch an. Und das hat sich dann ja tatsächlich bis zum Ende inklusive Spiel so fortgesetzt.
Wie kommt ihr denn vom Bahnhof dann auch mit der Straßenbahn zum Stadion?
Da gab es einen Bus-Shuttle.
Ah, das ist natürlich total
bequem. Ja, und das war auch wunderbar. Die Busse waren klimatisiert, nicht zu voll, sind nach ein paar Minütchen losgefahren, direkt am Mundo vors Stadion. Das war wirklich sehr, sehr gut organisiert und sehr angenehm.
Warum habe ich das denn nicht gemacht? Ich bin privat mehr oder weniger angereist, weil ich für das AFM-Radio moderieren durfte und bin dann aber mit der normalen S-Bahn zum Stadion. Und das ist ja ein unfassbar weiter Fußweg. Ich hatte das echt total unterschätzt. Man kommt sich vor, als wäre man in Stellingen. Ist also ganz schlimm. Und dann natürlich noch bei den Temperaturen. Ich war schon fertig, als ich ankam. Und dann hat Jörn Kreuzer zu mir gesagt, hey, wir treffen uns am nackten Mann. Da war ich dann raus. Das ist also so eine Statue, die da irgendwie am Pressezentrum rumsteht und da kann man sich dann treffen.
Du hattest natürlich den Vorteil, dass du Land und Leute dann kennengelernt hast. Also sowas ist natürlich auch immer charmant. Gerade in diesen mundartlich herausragenden Regionen hört man auch gerne vor dem Spiel zu, was das Volk so zu erzählen hat.
Das hast du schön gesagt, ja. Ja, und dann ging das Spiel los. Wie gesagt, das 1-0 durch diesen Freistoß von Alushi und Kopfballverlängerung Sobig. Und wir haben bis dahin eigentlich, war das noch ein ausgeglichenes Spiel. Und dann kam Karlsruhe immer besser ins Spiel, hat den Ausgleich gemacht, wo der Spieler von Karlsruhe völlig frei im 16er steht bei der Ecke und den Ball hineinwuchtet mit dem Kopf. Und ich habe gedacht, jetzt geht das wieder los und wir gehen hier noch 3-4-1 unter. Aber so wie sonst immer ist, dass wir dann das Spiel herschenken, in dem Fall ist bei Karlsruhe das Ganze wie abgeschnitten gewesen und es ging bei denen gar nichts mehr und wir sind dann auch völlig verdient durch das Tor von Halstenberg in Führung gegangen und haben das dann auch souverän zu Ende gespielt, empfinde ich zumindest so.
Aber von Karlsruhe kam ja auch nicht mehr so richtig viel. Also fand ich jetzt, fußballerisch war das von uns dann schon noch eine Nummer besser. Auch im Vergleich zu sonstigen Spielen, die wir so in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, fand ich das schon sehr überzeugend eigentlich, was so Zweikampfführung anging, irgendwie Passwege zustellen, insgesamt was mir sehr gut gefallen hat oder gefällt im Moment.
Defensivorganisation generell hat sich immens verbessert, also schon ja in der Rückrunde eigentlich, aber jetzt eben auch zur neuen Saison nochmal verstärkt. Und ich glaube auch tatsächlich, es ist einfach ganz viel Ballast von den Schultern gefallen und dadurch ist jetzt ein ganz anderes Selbstbewusstsein da und die Jungs trauen sich einfach mal zu, etwas zu riskieren. Das klappt dann vielleicht auch nochmal mehr, als es letztes Jahr geklappt hat, weil man halt oben bei steht. Und ja, es ist nicht mehr diese Drucksituation da, dass du ständig irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehst und schon weißt, ich muss jetzt gewinnen oder ich muss jetzt diesen Ball erlaufen oder wie auch immer, sondern man kann sich da einfach sehr viel mehr zutrauen und die kommen wir gleich bei den anderen Spielen sicherlich auch nochmal zu, aber die Rolle von Schatkowski ist endlich gefunden, der eine Bombensaison spielt bisher auf der 6 und das auch im Endeffekt wir haben momentan eigentlich 3 Neuzugänge. Schatkowski auf der neuen Position und Alushi und Sobota, die beide einfach bisher nie wirklich fit waren. Ja. Und jetzt zeigen, wie wertvoll sie mit der Leistung, die sie abrufen können, dann auch für die Mannschaft sind. Und dadurch haben wir ein sehr starkes Mittelfeld.
Und Bernd Nerich kannst du eigentlich auch noch mit reinschmeißen, der letzte Saison auch kaum gespielt hat, aber bisher zumindest sehr solide spielt. So, jetzt finde ich noch nicht so auffällig vielleicht, aber das ist vielleicht auch was man auf der Position als Rechtsverteidiger nicht so erwartet. Aber im Gegensatz zu dem, was ja in den letzten 2 Jahren, da ist schon 2 Jahre hier noch, in den letzten 2 Jahren, wenn er dann mal gespielt hat, war es irgendwie immer eher so, dass man dachte, irgendwie klappt da was nicht, das passt nicht so ganz. Aber der passt sich ja total gut in die Mannschaft ein. Irgendwie ist teilweise, finde ich, auch so ein bisschen als Aggressive Leader unterwegs, was uns teilweise auch gefehlt hat, gerade in der letzten Hinrunde. Macht da seine Seite dicht und zwischendurch nach vorne kommt auch was, auch wenn die Flanken noch nicht so gut sind, aber das wird, denke ich, auch noch. Also
hat ein 1A-Stellungsspiel auf jeden Fall. So, wenn die Mannschaft als Gesamtverbund funktioniert, in Karlsruhe fand ich das auffällig, die Bälle, da wie ein Magnet steht da hinten rechts drin und über ihn läuft nicht viel. Der steht immer gut, steht immer richtig. Exzellent. Und Schatkowski ist ein kleines Wunder, würde ich sagen. Also gerade
Ich war schon immer Fan, wollte ich jetzt hier nochmal das. Und was ich noch sagen wollte, Alushi, wo du ihn gerade erwähnt hast, und ich mich ja vorbereitet habe, 75 Ballkontakte oder so. Also er war in Karlsruhe einer der statistisch auffälligsten von.
Ja, und ja auch den Assist und ja, er holt sich halt die Bälle auch dann immer quasi als mehr oder weniger
Schatkowski ab.
Innenverteidiger. Nee, ja. Wir hatten das letztens beim Heimspiel, wo meine Frau ganz erstaunt sagte, wieso spielt Alushi denn jetzt Innenverteidiger? Tut er halt nicht, weil die beiden Innenverteidiger gehen halt bei Ballbesitz ja nicht nach außen, aber zumindest so auf Außenkante 16er. Alushi geht zurück, holt sich da den Ball ab und die Außenverteidiger rutschen halt vor. Sebastian.
Das ist aber ja nichts wirklich Neues. Also das machen wir seit anderthalb Jahren oder so. So, es funktioniert nur jetzt irgendwie besser und eben Alushi ist fit und das sieht irgendwie besser aus. Früher hat das halt ganz oft Buchtmann gemacht, als der noch auf der 6 gespielt hat. Jetzt Alushi oder dann zwischendurch auch Schatkowski, die sich dann da die Bälle holen. Aber das funktioniert halt alles auch irgendwie besser.
Und ich glaube, ganz entscheidend ist auch, dass wir da auch flexibel sind. Dass wir nicht jeden Spielaufbau so gestalten, sondern dass es flexibel gehandhabt wird. mit diesem abkippenden Sechser. Das war damals ja die Taktik, die hatte, glaube ich, Thorsten Fink vom Barcelona sich abgeguckt, ist damit beim HSV gescheitert. Wir haben dann auch ganz schön starr daran festgehalten zeitweise und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass es jetzt flexibler ist, dass man auch über zwei Innenverteidiger und dann die Außenverteidiger aufbauen kann. Das sieht schon sehr gefällig aus.
Ja, wir haben einfach mehr Optionen, auch vielleicht, weil wir einen Torwart haben, der mitspielen kann. Werden wir gleich auch nochmal beim anderen Spiel haben. Ja, es passt momentan ganz gut. Wie warm war es so im Gästeblock?
Es war tatsächlich bei weitem nicht so warm wie vor zwei Jahren davor.
Wo der Feuerwehreinsatz
vor der Kurve gefahren wurde. In der Tat war es aber schon dicht an der 30-Grad-Marke. Ne? Dann hast du ja keine Überdachung da und die Kurve steht quasi in der prallen Sonne. Und die Karlsruher waren aber auch tatsächlich so freundlich, vorher im Kurvengespräch vor dem Spiel zu fragen, ob das gewünscht ist, dass die Kurve wieder bewässert wird. Und wir haben uns dann aber darauf geeinigt, dass das reicht, wenn da dieser Rasensprenger, den der Caterer da im Einlassbereich aufgebaut hatte, wenn das ist, dann die Leute rausgehen können, sich abkühlen können. Und ich glaube, das hat alles exzellent geklappt. Das war alles rund an dem Tag.
Warst du denn schon im Block, als Ewald vor dem Spiel schon gefeiert hat? Oder warst du da noch beschäftigt?
Da war ich tatsächlich schon im Block, ja. Und das bin ich nicht so oft. Also ich sehe das tatsächlich gar nicht so oft, wenn Ewald da die Emotionen entfacht. Und ja, das ist, ich glaube, nicht nur sympathisch, sondern auch irgendwie wirkungsvoll. Ich glaube, das ist keine Schaumschlägerei, die er da macht, sondern Ewald ist ja auch so ein Verfechter von Spiegelneuronen. Hatten wir das? Achso, ich dachte, das wäre hier schon mal als
Thema. Nee, aber erzähl ruhig.
Okay. Spiegelneuronen, das ist so, das hat er irgendwann mal in der sportlichen Runde erzählt. Das habe ich dann hinterher bei Wikipedia nachgeguckt. Das ist so, wenn alle, die sich das Spiel angucken, egal ob vor dem Fernseher oder im Stadion, positive Emotionen zum Spiel haben, dann klappt das unten auch viel besser. Hatte ich für Humbug gehalten, fühle ich mich jetzt aber eines Besseren belehrt mittlerweile.
Na, der Gag ist doch im Prinzip, wenn ich dich anlächle, weißt du wegen dieser Spiegelneuronen, wie sich das anfühlt, zu lächeln. Deswegen kannst du das Gefühl abbilden und verstehst mich besser.
Das ist ja aber schon eher noch eine Form von direkter Kommunikation.
Genau.
Das andere ist ja schon so ein bisschen spirituell auch angehaucht, aber da gehe ich gerne mit, solange wir so punkten wie bisher.
Wenn es beim Siegen hilft, ey, dann mache ich auch die ESO-Schiene.
Ewald, nennen wir ihn jetzt ESO-Ewald oder noch nicht?
Ich glaube, das würde er nicht mögen.
Nee, ich glaube, das passt auch nicht. Ich
kenne diese Spiegeltechnik nur von so ESO-Eltern, die das so machen, die ihre Kinder spiegeln in Trotzphasen, wo sich die Mütter dann neben die Kinder in den Supermarkt legen und versuchen... Das wurde uns angetragen. Wir sind da, glaube ich, eher preußisch-orthodox, was das
angeht. Einer von 2 Millionen Gründen, warum ich keine Kinder haben will.
Aber wenn es dich dann einmal anlächelt. Nein, schon gut.
Sie geben so viel zurück.
Ja. Ich gucke mir zwischendurch die Kinder von anderen an, das war
ja, okay. Und bring sie abends zurück.
Nee, das nicht mal. Aber so, weißt du, wenn einem dann Mike mit Junior über den Weg läuft und der hat gerade gute Fußballlaune, denkt man so, ja, schön, netter Junge, kommt gut hin.
Wer, Mike jetzt oder was?
Nee.
Ja. Über Mike habe ich das auch schon lange nicht mehr gedacht.
Ich hatte eigentlich über Ewald bei Leipzig reden wollen, aber es passt an der Stelle einfach so schön, deswegen können wir das vielleicht jetzt schon mal aufgreifen. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass er das zu dieser Saison nicht mehr macht, weil ich glaube, es erhöht die Fallhöhe so immens. Was machen wir denn, wenn wir mal 3-4 Spiele nicht gewinnen und sei es dann halt erst in der Champions League, wenn er dann irgendwann mal nicht mehr so gefeiert wird für diesen Gang zur Kurve oder zur Gerade oder wie auch immer.
Ja, aber wird er dann nicht einfach nur weniger gefeiert? Also
ja, und dann kommt irgendwann aber der Moment, wo der Erste mit gestrecktem Mittelfinger ihn begrüßt und dann muss er irgendwann aufhören, das zu tun. Und dann verliert er die Glaubwürdigkeit.
Da bin ich mir bei Ewald aber nicht so sicher, weil wenn ich das so mitkriege und was er so kommuniziert und erzählt, ob jetzt in der sportlichen Runde oder in Interviews, der meint das ja ernst. Also der will sich ja wirklich bei den Zuschauern irgendwie auch dafür bedanken, dass sie da sind und bei den Auswärtsspielen, dass irgendwie der große Aufwand betrieben wurde, um da zu sein. Wenn dann die Hälfte den Mittelfinger hochzeigt, will er sich ja immer noch bedanken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Das wird für ihn möglicherweise irgendwann unangenehm oder unangenehmer. Aber ich finde das, weil es zumindest bei mir so authentisch rüberkommt und weil ich ihnen das auch total abnehme, dass er das nicht als, na sage ich jetzt mal, intelligenten Marketing-Gag macht, im Sinne von, wenn ich die Fans anfeuere, dann finden die mich voll dufte, glaube ich schon, dass sowas auch bis ganz zum Ende funktionieren kann. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie die Gladbach-Fans mit ihm umgingen, wo er ja gefeuert wurde in einer sportlich sehr negativen Phase, und mitkriege, was so aus Hannover zum Beispiel an Statements zu Ewaldinen kommt, wenn man dann mit Hannoveranern spricht, so im Sinne von bester Trainer, den wir je hatten, obwohl er da gefeuert wurde, glaube ich schon, dass da diese, ja sagen wir mal, diese persönliche Geschichte trotzdem funktionieren kann.
Ja, also ich will das auch gar nicht schlecht machen, dass er das tut. Ich finde das super, wie er das macht, und es kommt halt auch sehr glaubwürdig rüber so. Es sieht nicht aufgesetzt aus. Ich bin halt dann nur schon die drei Schritte weiter und denke, wie wird das irgendwann mal enden? Und da habe ich halt so meine Bauchschmerzen mit. Aber das ist natürlich auch viel zu weit gedacht. Und das Einfachste ist halt, wir steigen jetzt mit ihm auf. Wir werden 1-2 Jahre uns in der Liga etablieren, spielen dann ein Jahr Europa League, danach dann Champions League. Und dann ist er auch alt genug, um in die Rente zu gehen. Und dann sind wir da ganz elegant rausgekommen.
Dann geht er schön mit Van Gaal irgendwo einen saufen und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein.
Ja.
Das glaube ich auch.
Ja, Europa League, Champions League, Haken hinter, zack. So, noch was zu Karlsruhe? Oder? Rückfahrt war entspannt?
Ja, das war alles entspannt. Der ganze Tag war einfach super. Ich glaube, eine kleine Panne da im ICE. Wir mussten alle in Hannover nochmal umsteigen in den Ersatzzug. Aber das lässt sich ja gut an. Die Tresenkraft aus dem Barwagen ist dann auch mit umgestiegen und hat dann nochmal aufgemacht. Und alle waren guter Dinge. Das war ja sogar ein Samstag. Ne? Samstag, 15.30 Uhr, das war ja alles...
Ja,
stimmt. Wie du dir Fußball malst.
Ich habe die Rückfahrt schon verdrängt, aber jetzt, wo du sagst, ja, stimmt.
Wo sind die denn eigentlich gerade? Die Karlsruher? Sind die danach noch insgesamt mal in Tritt gekommen? Oder? Im
Mittelfeld noch. Die haben irgendwie 2 Spiele, glaube ich, inzwischen gewonnen. Frankfurt und
noch eins. Sie haben sich erholt von unserem
Besuch. Ja.
Gut. Das liegt einem ja auch am Herzen.
Aber sie haben dann, also es gab ja diese schöne Begebenheit, ich bin ja mehr oder weniger zu Fuß dann zum Bahnhof zurückmarschiert und bin dann durch diesen Park gelaufen und dann sagte der Karlsruher Brodeler neben mir, also der Brodeln ist sowas wie vor sich hin murmeln oder wie auch immer, ich habe das nicht so ganz begriffen, aber habe das nach dem Spielgespräch gelernt von der Karlsruherin, die das mit uns besprochen hat, und sie sagte dann auch, ja, das ist aber typisch für Karlsruhe, also Fräulein Idee auf Twitter, schönen Gruß. Das muss so sein. Und derjenige, oder der Karlsruhe an sich brodelt halt so vor sich hin. Und der sagte dann nämlich, mit Joa-Leistung verlierst du Reutlinge. Und so kam es dann ja auch. Sie haben dann ja tatsächlich in Reutlingen verloren, mit dem tatsächlich etwas unglücklichen Spielverlauf von 3 Elfmetern gegen sich und 3 roten Karten gegen sich. Also das war ja auch dann schon fast ein bisschen Drama. Aber gut. Ja, soweit der KSC. Und das waren dann ja 4 Punkte nach 2 Spielen. Wir hatten schon 2 Pflichtspiele. Und dann kam der Pokal gegen die Gladbacher Borussia, die noch kein Pflichtspiel hatte. Sebastian.
Ach, ja, total tolle erste Halbzeit. Fußballerisch fand ich das wirklich, wirklich gut. Wir standen hinten kompakt, also was man auch vorher schon sehen konnte und was wir ja vorhin auch so ein bisschen als Thema schon hatten. Ich fand unsere beiden Viererketten wirklich gut aufeinander abgestimmt. Man sah, sie standen so ein bisschen enger zusammen. Die ersten paar Minuten war es noch so ein bisschen abtastend. Da hatte Gladbach auch noch 1-2 Vorstöße, die zumindest ein bisschen gefährlicher aussahen. Und irgendwie für mich auch eine Parallele zu dem Leipzig-Spiel, wo wir ja gleich noch dazu kommen. Er hat so 20 Minuten gedauert, bis unsere Jungs im Spiel waren, fand ich. Und dann sah es eigentlich ganz gefährlich aus. Es gab ein paar Angriffe, die dann vielleicht nicht ganz zu Ende gespielt wurden. Es gab auch irgendwie 1-2 Szenen, die schon ganz gefährlich waren. Und dann Fernschuss, Schadkowski irgendwie von der Strafraumgrenze. Ich meine, der Ball kam von, ich muss mal kurz drücken, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Genau, T und Bubala, die das vorbereiten. Dann so Botha, der irgendwie im Strafraum noch ein bisschen rumdaddelt und dann den Ball einfach an die Strafraumgrenze spielt. Und Ratsche zieht ab und boom, ist das Ding drin. Und wahrscheinlich auch, weil die letzte Saison so anstrengend und irgendwie druckvoll war, was jetzt irgendwie Stress anging, war das so befreiend, fand ich auch. Also so das Tor fällt und alle jubeln, irgendwie durch die widerstehende Nord ist irgendwie auch mehr Echo, beziehungsweise ich stehe ja rechts außen auf der Gegengerade und du hörst dann einfach wieder von rechts was, das hat halt auch so ein bisschen gefehlt. Und es war seit langem das erste Tor, was ich vorbehaltlos feiern konnte, sonst war es halt irgendwie immer verbunden mit einem hoffentlich spielen sie das jetzt auch bis zu Ende oder hoffentlich kriegen wir die drei Punkte am Ende auch und oh mein Gott, alles anstrengend. Das war halt so, mir war es dann auch egal, wenn Gladbach das Ding noch dreht und es ist irgendwie gerechtfertigt, na gut, aber jetzt erstmal 1-0 gefeiert, großartig gespielt. Dann war die Halbzeit zu Ende und nach der Pause waren dann irgendwie in 6 oder 7 Minuten dann halt 3 Gegentore. Da merkte man dann zum einen, glaube ich, dass unsere so ein bisschen dem hohen Tempo der ersten Hälfte Tribut zollten, ob nur im Kopf oder in den Beinen, sei mal hingestellt. Und Gladbach hat halt auch sehr, zumindest eine kurze Phase gezeigt, was sie so richtig können, ne? Und irgendwie zweimal über rechts, wo der Traoré dann sich irgendwie gegen Bubala durchsetzt beim 1-1 und dann in die Mitte flankt oder passt eigentlich eher, relativ kurzer, flacher Pass und Stindl dann halt irgendwie den reinmacht. Und das zweite Tor macht er dann selber, wo er irgendwie außen auch wieder sich gegen Bubala durchsetzt, der da auch ein bisschen blöd aussieht, dann aber auch irgendwie an Schadkowski und ich meine Choi vorbeigeht, die ihn auch nicht bedrängen und dann kann er halt auch so Höhe Strafraumgrenze, glaube ich, halt einschießen und Himmelmann ist dann irgendwie auch nicht rangekommen. Und da war das Spiel dann gekippt und dann haben sie irgendwie, ich schaue gerade mal, das waren dann die Minuten.
Ich glaube, das interessiert ja gar keinen, wann wir die
gesagt haben. Na gut, 54 und 56 und in der 67. fällt dann das 1-3. Auch wieder Stindl, das dann aber mal über links, was ja zumindest mal ganz gut war, dass nicht alles irgendwie über deren rechte beziehungsweise unsere linke Seite dann kam und dann irgendwie war das Ding auch durch. Dann haben wir nochmal aufgedreht, irgendwie noch 2, 3 Chancen auch gehabt. Das fand ich ganz schön, weil ich damit nicht unbedingt gerechnet habe. Wenn man sich an das Pokalspiel in dem Jahr davor zurück erinnert gegen Dortmund, wo wir dann irgendwie gefühlt auch nicht so richtig hätten antreten müssen. Und das Gladbach-Ding war dann halt schon so, das hätte noch ein 2-3 geben können. Vielleicht wäre es dann nochmal ein bisschen lustiger geworden für uns. Und dann fällt halt irgendwann kurz vor Schluss in einem Konter das 4-1. Das war dann auch egal so. Aber ich fand's mutmachend, weil es halt nach Fußball aussah und okay, Gladbach spielt halt Champions League, auch wenn die jetzt irgendwie die ersten 2 Spiele ein bisschen unglücklich agiert haben in der Bundesliga, aber nö, war fein. Wie gesagt, ich fand's fußballerisch eigentlich gut, bis auf so 2, 3 Fehlerchen, die halt passieren, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die im Saison oder letzte Saison Abschlusstabelle irgendwie sowas wie 30 Plätze weiter vorne steht, wenn man das mal so rechnen will. Hätte schlimmer kommen können, deutlich.
Ich finde ja den Vergleich zum Dortmund-Spiel so passend, weil ergebnistechnisch ist es ja nahezu identisch, 0-3, 1-4, aber es sind halt Welten, die dazwischen liegen vom Spielverlauf und auch von der ganzen Ausstrahlung, die unsere Mannschaft in den beiden Spielen gezeigt hat. Wie du schon sagst, gegen Dortmund hätten wir nicht antreten brauchen, es war desaströs und mit dem 0-3 waren wir gut bedient. Und jetzt ist es halt ein ähnliches Ergebnis, aber es ist halt ein ganz anderes Auftreten gewesen. Wir waren eine Halbzeit mindestens gleichwertig, vielleicht sogar leicht besser. Und ja, es ist ein ganz anderes Spiel gewesen. Und ich denke, das zeigt auch dann schon den Unterschied wahrscheinlich langfristig zwischen beiden Saisons, dass da tatsächlich deutlich mehr in der Mannschaft steckt, als sie letztes Jahr gezeigt hat.
Passt auch so ein bisschen zu dem, was du vorhin meintest. Ich glaube, das ist halt echt ganz viel Psychologie. Also letzte Saison ging scheiße los, war ja irgendwie die Rückrunde 2013, 2014 war ja eigentlich schon nicht mehr so gut. Da sind sie irgendwie 13. oder so geworden, Rückrunden 13. Dann ging die Saison scheiße los, dann ist Vrabic weg, dann kommt Megle, der irgendwie zumindest glücklos agiert und ich weiß gar nicht, 7 Punkte in 10 Spielen oder so holt.
War nicht Fronzek weg?
Ja, Fronzek ist ja im Winter davor gegangen. Dann war Vrabic da, der irgendwie die vor der Winterpause auch ganz gut gespielt hat oder hat spielen lassen. Dann die schlechte Rückrunde, dann ging's los mit Vrabic, der dann relativ schnell weg war. Dann kam Megle, hat aber irgendwie nicht so den Zugriff gefunden. Und dann hat Linia im Prinzip erstmal wahrscheinlich Stabilisierungsarbeit betreiben müssen, irgendwie, dass die Defensive wieder steht und wir nicht 3 Tore in jedem Spiel kriegen. Und es ist halt eine andere Diskussion, wenn du von Platz 18 anfängst und versuchst, irgendwie Ruhe reinzukriegen und die Spiele zu gewinnen, oder wenn du ausgeglichen in eine neue Saison startest. Alle haben irgendwie noch so den Erfolg des Klassenerhalts, mit dem im Winter, glaube ich, sehr wenige gerechnet haben, außer Wilco, im Hinterkopf, und dann spielst du halt befreiter auf und hast Struktur drin, stehst defensiv sicher, und triffst halt inzwischen auch das Tor wieder, weil es ist, glaube ich, schon so, dass inzwischen so ein paar Sachen klappen, die halt vor einem halben Jahr nicht geklappt hätten. Einfach weil da...
Fernschüsse überhaupt. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann in Serie mal Fernschüsse reingegangen sind. Also jetzt meine ich nicht in Serie drei? In einem Spiel, sondern...
Wir haben jetzt drei irgendwie diese Saison, oder?
Genau.
Schadkowski gegen Gladbach, Halstenberg in Karlsruhe, Halstenberg gegen Fürth.
Ja.
Und das sind ja mehr als in der Saison davor. Ja, fand ich auch genau die richtige Reihenfolge von Lien. Abwehr stabilisiert, Stellungsspiel stabilisiert. Also der hat sich quasi taktisch von hinten nach vorne durchgearbeitet. Und wenn keiner Angst haben muss, dass hinter ihm einer torft, dann schießt er sich offensichtlich viel leichter. Das ist so.
Aber du hast halt auch in der Offensivreihe, finde ich, das Defensivverhalten inzwischen so viel verändert. Was vielleicht auch daran liegt, dass mit Schadkowski einer, der sonst immer offensiver gespielt hat, ein Stück weiter hinten ist. Und dass Lenny T einfach auch rennt wie ein Pferd.
Alte Hundelunge.
Wie früher. In dem Alter.
Wie hieß denn der Raucher noch früher hier bei
Leverkusen? Nein, ach so.
Der Raucher bei Leverkusen.
Ja. Auch so ein
Dragoslav Stepanovic.
Nee.
Nee, fällt mir im Laufe des, noch aus der Kirsten-Ära. So. Egal, fällt mir im Laufe des Podcasts wieder. Irgendwann werde ich, wenn ich unvermittelt einen Namen reinbrülle in die Gesprächsrunde, dann ist es der.
Bernd Schuster. Nein,
aber irgendwie so aus der Liga. Nein.
Ich finde tatsächlich herausragende Erkenntnis aus allen Spielen, aber auch speziell aus dem Gladbach-Spiel, dass die Mannschaft halt auch mental absolut stabil ist. Ne? Dass trotz, als das Ding verloren war, das hattest du vorhin schon erzählt, wurde weiter nach vorne gespielt, weil die Leute noch Bock hatten. Also die haben nicht die Flügel hängen lassen, als die Entscheidung klar war, sondern die wollten alle, das scheint absolut zu stimmen im Moment in der Mannschaft, alle spielen füreinander und haben auch Freude am eigenen Spiel, in das sie über den Kampf reinkommen. Das ist jetzt Floskelei, aber
ich such das Phrasenschwein.
Das siehst du einfach, und das überträgt sich halt auch auf die Ränge. Das fand ich die zweite erstaunliche Erkenntnis. Die Leute waren ja zur Halbzeit bei 1-0 alle sehr, sehr euphorisiert, auch zu Recht. Außer Wilko, der hier gerade den Finger hebt.
Ich will gleich was sagen.
Achso, okay. Aber trotzdem haben es dann auch alle akzeptiert. Okay, ja, bisschen Pech gehabt, Ergebnis ist zu hoch ausgefallen, aber trotzdem super. Das war so ein, da ist so ein gemeinsamer Spirit da, der absolut positiv ist.
Ich habe es am AFM-Radio gehört, das Spiel. Ich war im Urlaub und so richtig am Arsch der Heide, ohne Netz, ohne alles. Bis mein Bruder mir dann per SMS schickte, es gibt ja noch die gute alte Festnetznummer.
Stimmt.
Vom AFM-Radio. Die habe ich dann konsultiert. Und da sagten Wolf und ich glaube sein Kollege Jan,
kann gut sein, ja,
das beste Spiel, was sie seit Jahren von St. Pauli gesehen haben, sagten die nach Abpfiff der ersten Halbzeit. Und ich saß halt in Fehmarn mit In-Ear-Kopfhörern und dachte, verdammte Kacke, ey. Du sitzt jetzt hier und verpasst einen legendären Augenblick in deinem eigenen Stadion. Wir waren Sonntag gefahren und ich hatte schon gepokert auf einen Samstag als Spieltermin. Dann ist der Montag geworden. Gut, okay, dann bin ich halt schon im Urlaub. War dann auch nicht. Wir waren campen und ich hatte den Wettergott noch ein paar Mal angerufen, dass es wenigstens regnet und ich sagen kann, wir fahren einfach Dienstag, weil es regnet ja. Hat auch nicht geklappt. Und dann habe ich das da gehört. Vielen Dank nochmal fürs AFM-Radio. Ist echt immer geil gemacht. Und auch wenn meine Nachbarn dort auf dem Campingplatz das, glaube ich, ein bisschen befremdlich fanden, weil ich so, ich saß halt da mit diesen Kopfhörern, neben mir saß meine Freundin, hat gelesen, es brannte so eine Kerze auf dem Campingtisch und ich war zum lethargisch, also geistig nicht anwesend. Haben bestimmt gedacht, ich hatte einen Schlaganfall, weil ich halt so, ne, wenn man so zuhört. Aber dann zwischendurch mit so euphorischen Zuckungen einfach so aufgesprungen, um den Stuhl getanzt und so weiter. Und die Rentnerbelegschaft, die Dauercamperbelegschaft, die konnte da nicht so richtig was mit anfangen. Weil wenn man nicht wusste, ich höre gerade Fußball, war mein Bewegungsablauf mehr als ungewöhnlich, muss ich mal sagen. Und vor allem, weil meine Freundin nicht reagierte, die kennt das ja schon. Aber dann sitzt halt 20 Minuten neben so einem Typen, der so ins Leere starrt und dann auf einmal rumtanzt, ohne dass sie auch nur aufguckt vom Buch. Das war schon sehr lustig.
Aber das. Da fällt man auf dem Campingplatz eigentlich nicht weiter mit auf, oder?
Ja, doch, dann, ja.
Eure Tochter hat geschlafen, oder?
Ja, ja. Ach, das so. Hatte ich so gemanagt. Das
sehr gut. Fällt mir aber dann als Nachreiche zu dem KSC-Spiel noch ein. Da war ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder anders, ich war auf einer von zwei Gartenpartys, wo ich irgendwie innerhalb dieser Phase war. Nachmittags alles so Familien mit Kindern und der bekloppte Fußballfan halt auch irgendwie die ganze Zeit auf den Ticker gestarrt. Irgendwann fällt dieses 2-1 für uns und ich, ja, schreiend irgendwie im Kreis gehüpft. Alle gucken zu mir rüber, schütteln den Kopf und gucken wieder weg. Und ich dachte so, okay, die haben mich irgendwie verstanden. Der ist bescheuert, aber ist okay. Fußball gucken oder hören unter Leuten, die sich dafür nicht interessieren, finde ich immer sehr seltsam. Ja,
vor allen Dingen tatsächlich bei diesem Hören bin ich tatsächlich so, ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig. Ich kann halt nicht so abwaschen und hören. Wenn ich was höre, auch Hörspiel und so, dann versinke ich immer total und dann bin ich echt wie so ein Schlaganfallpatient. Also dann auch ganz weg. Aber ich war unendlich dankbar für diesen Service. Wo kamen wir her? Ach so, die haben gesagt, das beste Spiel des Jahrhunderts, haben die beide gesagt.
Das finde ich vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber
sie waren großen Spaß gemacht. Euphorisiert
auf wegen des Tors
in der 44. Ja, genau. Okay. Das Tor gerade gefallen.
Ja gut, das Tor war natürlich auch für unsere Verhältnisse einfach mal unfassbar geil. Also nicht so irgendwie reingewürfelt, sondern wie sagt man, ein Strahl von Schadkowski, dem man das irgendwie auch nicht zugetraut hat.
Und eine unfassbare Kombination da vorhergehend. Das sah aus, als würde das jemand richtig können an der PlayStation.
Die wollten das so, ne?
Ja. Das stimmt, ja. Aus Versehen alle Tasten gedrückt und, naja, egal. Tor ist Tor.
Cheater. Ja. Ansonsten haben wir noch was Sportliches zu Gladbach?
Was Sportliches weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe die Choreo noch im Hinterkopf, über die man reden könnte, wobei einfach nur Choreo war cool. Danke. Alle, die mitgemacht haben.
Was war denn? Ich habe ja nichts gesehen. Ich
hab's auf auch der nicht Gegengrade war eine Fahnenchoreo vom Support-Blog. Ich weiß gar nicht, ob auf der Süd auch was war. Ich habe ehrlich gesagt nicht hingeguckt.
Ich verwechsel das, glaube ich, mit Fürth, wo die Blockfahne wieder hochgezogen wurde und darunter dann Fahnen kam. Das war, glaube ich,
das war Fürth, diese Doppel- oder Dreifach-Choreo.
Oh, geil, wie die so aus Nordkorea, die so ganz abgefahren.
Na, noch nicht mit diesen Jacken und umdrehen ja, und hüpfen. Genau. Ganz so weit noch nicht. Nee, sportlich. Favre hat ja nach dem Spiel irgendwie gesagt, dass gerade die erste Halbzeit mindestens auf Augenhöhe war, so in Richtung Linien.
Das hat er sich aber schön geredet.
Der Mann hat ja gar keine Ahnung.
Ich frage mich ja immer, wie viel dabei jetzt einfach nur unter Kollegen nett sein ist und wie viel davon ernst gemeint ist, aber alles allem sportlich eine runde Sache. Also auch wenn du 1-4 verlierst, aber gegen Gladbach kann man halt mal verlieren. Ansonsten könnte man noch, aber das ist dann nicht mehr sportlich, über Zuschauer reden.
Das würde ich gleich machen. Jetzt habe ich die Choreo nachgeschaut. Wir hatten auf der Süd die braune Zettel, weiße Zettel, braune Zettel mit diesem komischen Motorrad stilisierten Schriftzug. Links Forza, rechts St. Pauli und in der Mitte eben hochgezogene Bahnen, die irgendwie so ein Motorrad darstellen sollten. Ich habe mir da aber keinen... Sven, guck mal kurz drauf. Erinnerst du dich dunkel? Du warst wahrscheinlich wieder da noch nicht im Stadion.
Ich habe das tatsächlich nicht gesehen von außen, nee. Motorrad.
Okay, habe ich auch nicht gesehen. Ich war mit Fahnenwedeln beschäftigt.
Ja, okay.
Verteilen und einsammeln.
Also, das sah auf jeden Fall schick aus. Konnte man am AFM-Radio auch nicht sehen.
Bei so ganz Stadion-Choreos, da sieht ja keiner was. Also, jeder hat was zu tun. Das ist ja wirklich nur...
Ja. Das habe ich ja nach der Auftakt-Choreo gegen Bielefeld tatsächlich von einigen gehört, die meinten, diese Riesenfahnen oder wie man die Dinger nennt, wo dann die Tribüne einfach mal zugedeckt ist mit so einem 120 mal 80 Meter Bettlaken, sind irgendwie doof, weil du siehst nichts. Ja, finde ich jetzt nicht so, aber es gibt ja offensichtlich Leute, die sich daran dann auch stören. So, ich stehe halt unter der Decke und krieg gar nichts mit, ist ja irgendwie doof.
Gott sei Dank gibt's davon wenige.
Das stimmt. Also ich glaube, da gab's auch bei St. Pauli früher mehr. Also das ist inzwischen, glaube ich, deutlich mehr Akzeptanz für sowas vorhanden. Aber Zuschauer, hast du schon gesagt, es gab eine sehr große Anzahl Gästefans im Heimbereich. was in der Nordkurve sogar teilweise dazu führte, dass ich glaube gefühlte 2/3 oder 3/4 der Zuschauer im Sitzplatzbereich zumindest im Sitzplatzbereich der Nordkurve eben Gladbacher waren. Und zumindest vereinzelt dann immer auf der Süd, auf der Gegengrade und auf der Haupttribüne dann auch noch Gladbacher saßen oder standen. Ich habe dazu im Blog was geschrieben, weil neben mir saß halt auch jemand im vollen Gladbach-Trikot, der natürlich in der ersten Halbzeit mich nicht gestört hat, weil er hat so vor sich hingegrummelt, bei den Gladbacher Toren dann aber aufsprang und auch sehr vehement immer Russia, Russia, Russia rief und den Arm nach vorne schleuderte. Und mich hat das gestört. Ich weiß, dass viele das anders sehen und sagen, das musst du aushalten können. Ich gehe davon aus, dass es bei Sven wahrscheinlich so ist, weil Sven das jetzt auch sagen muss als Fanladen-Mitarbeiter.
Oh, das ist tatsächlich, das ist ein vielschichtiges, schwieriges Thema. Also ich habe mich tatsächlich gegen bei dem Spiel gegen Gladbach auch gewundert, wie viele Leute im Gästetrikot auch in den Stehplatzbereich der Südkurve gegangen sind.
Echt krass.
Ja, also was heißt wie viele? Das war natürlich nicht annähernd solche Dimensionen wie in der Nordkurve, aber es war schon auffällig am Einlass. An sich sind die Ordner ja auch angewiesen, in gewissen Stadionbereichen zu sagen, ey, das ist ungünstig und hast du nicht noch was anderes dabei? Ich weiß nicht, ob das an dem Spieltag nicht so geklappt hat. Es lief dann ja auch alles wunderbar. Die Leute standen ja oft, also immerhin haben sie sich nicht in den Stimmungskern der Kurve gestellt, aber es gab durchaus auch Beschwerden während des Spiels von Fans. Das ist schon, da wundere ich mich auf jeden Fall schon mal. Wenn ich nicht das erste Mal zum Fußball gehe, ich würde egal bei welchem Spiel, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, jetzt wirklich in voller Montur mich in die Heimkurve zu stellen. In anderen Stadienbereichen, ja, das ist eine große Diskussion, ne? Das heißt ja immer, wenn sich die Leute, das ist ja auch völlig richtig, denke ich, wenn sich die Leute vernünftig benehmen, muss man das auch ein Stück weit aushalten. Aber wo ist denn da die Grenze? Das ist immer schwierig festzulegen. Und natürlich ist das einfach eine verdammt emotionale Veranstaltung. Und wenn du da 30.000 hast und irgendwie ist das merkwürdig gemischt, dann sind, glaube ich, Konflikte einfach schwer zu vermeiden. Und von daher ist das keine einfache Frage, die ich jetzt auch wirklich pauschal mit richtig oder falsch beantworten würde.
Ich kann ja vielleicht nochmal erzählen, wie es sich bei mir zugetragen hat. Also der saß halt neben uns, sprang dann da auf und beim 1:1 habe ich das noch so vor mich hin ertragen. Beim 2:1 habe ich dann gesagt, halt bitte die Fresse und setz dich wieder hin, wenn du jubeln willst, geh in Gästeblock. Das habe ich nicht so ruhig gesagt, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern etwas lauter. Und das hatte zur Folge, dass er beim 3:1 dann sitzen blieb und nur noch einmal laut Ja gerufen hat, was ich dann auch völlig okay fand. Und beim 4:1, was dann ja 3 Minuten vor Schluss fiel, ich mir sowieso die letzten 10 Minuten schon zurechtgelegt hat, was ich ihm noch sagen möchte, nämlich sinngemäß, dass jetzt nach dem Schlusspfiff alles gut und vergessen ist und ich kein Problem damit habe, dass er hier sitzt, aber er halt beim Torjubel sich so ein bisschen im Zaun halten muss, haben muss. Da war er leider dann schon weg. Also mit dem 4:1 ist er aufgesprungen und gegangen. Und deswegen konnte ich ihm das nicht mehr sagen, was mir dann im Nachhinein auch so ein bisschen leid tat, weil ich wollte jetzt auch nicht irgendwie hier zeigen, du kriegst auf die Fresse, wenn du im Heimbereich des FC St. Pauli dich aufhältst, weil bis zu auf die Fresse wäre ich ja nicht gegangen. Ich hätte ja immer nur gesagt, halt die Fresse. Und da ist natürlich die Frage, ist, also ich glaube, wir müssen nicht drüber diskutieren, wenn er sich da hinstellt und den Mittelfinger in die Luft reckt und irgendwie ihr scheiß Pauli-Wichser schreit, dass er dann vielleicht auch mehr kriegt als nur einen Gruß. Aber dann ist halt die Frage, ist ein Torjubel, in dem er kurz aufspringt, sich wieder hinsetzt, okay? Ist der Torjubel mit Usia, 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 okay? Wo ist die Grenze? Und ich glaube, die muss jeder für sich selber ziehen. Das Problem ist halt nur, wenn du als Gästefan dich dahin begibst, hast du halt wahrscheinlich 15.000 verschiedene Interpretationen von dem, was okay ist und wirst halt dementsprechend dann die verschiedenen Reaktionen auch aushalten müssen. Und viele dieser Reaktionen können halt auch sein, du kriegst auf einmal dann körperlich was ab.
Ich denke, bei uns ist halt auch vor allem noch problematisch die spezielle Situation, dass es abgesehen von der Haupttribüne wenig neutrale Stadionbereiche gibt, sondern dass alle quasi irgendwie nach Fankurvenprinzipien funktionieren in sich. Und dann ist es halt so, dass da die Emotionalität einfach höher ist. Und natürlich, wenn man ganz rational da rangeht, muss man das aushalten, wenn irgendjemand da für seinen eigenen Fußballverein jubelt. sofern er nicht ausfallend wird. Aber ich glaube, das kannst du einfach nicht von allen erwarten, weil das einfach Fußball ist ja eine irrationale, emotionale Angelegenheit mit irgendwie eigenen Spielregeln. Und wir alle, gerade hier bei St. Pauli, denke ich, sind wir uns einig, haben gewisse Werte, nach denen wir leben, die sich eigentlich, wenn du das wirklich vergleichst, mit so einem irrationalen Fanverhalten ausschließen würden. Aber klar, das ist ein ganz eigenes Spiel auf den Rängen wie auf dem Feld. Und von daher glaube ich schon, dass es da irgendwie noch Regelungsbedarf gibt zukünftig.
Sebastian.
Ich finde es auch schwierig. Also auf der einen Seite, ja, irgendwo müssen die hin. Und ich habe gerade, als du das meintest mit denen, wir haben halt nicht diese neutralen Bereiche, zurückgedacht an Hannover in der Bundesliga-Saison auswärts, wo die Blöcke neben dem eigentlichen Fanblock St. Pauli halt auch voll mit St. Paulianern waren. Da saß ich irgendwie einen Block weiter links und da saßen gefühlt drei Hannoveraner und der Rest war braun-weiß unterwegs. Sowas hast du bei uns einfach nicht, weil gerade die Stehplätze halt einmal rundherum gehen, bis auf die Haupt, und die ist dann halt auch schon relativ voll. Dadurch ist es natürlich schwierig, wenn dann Gladbach irgendwie ein paar mehr mitbringt und du hast in Hamburg dann irgendwie auch noch Gladbach-Fans, die dann irgendwie an Tickets kommen. Aber an irgendeiner Stelle ist es dann auch so ein bisschen, da musst du doch mitdenken als jemand, der zum Fußball geht. Und wenn ich im St. Pauli-Shirt in Hannover im Stadion sitze und ich merke, um mich rum sitzen halt fünf Hannoveraner, verhalte ich mich wahrscheinlich anders, als wenn ich hier auf den Stehplätzen stehe. Einfach weil ich weiß, dass da was passieren kann, was vielleicht blöd ist. Was anderes, mir ging das halt auch auf den Keks. Hinter uns standen irgendwie lauter, die sind sonst nie da. Ich hatte, oder Johnny vom Supportblock hatte mich halt gefragt, ob ich irgendwie beim Fahnenverteilen helfe, und dann hatte ich so einen großen 100-Fahnensack vor mir stehen und wollte die dann entsprechend verteilen, und die dann hinter mir erstmal so, nee, braune Fahnen nehme ich nicht, ich bin ja nicht für St. Pauli. Wo ich dann irgendwie so sagte, was willst du dann hier? Dann ging das irgendwie doch, dann waren die Fahnen verteilt, dann wurden die aber auch quasi instantly nach der Choreo mir zugeworfen, und ich dachte irgendwie so, einsammeln später, naja. Und während des Spiels dann die ganze Zeit nur Gelaber, irgendwelche Dialoge, die mir völlig auf den Zeiger gingen, bis hin zu irgendeine jüngere Frau, die dann ihren Begleiter fragte, ja, verdient man bei St. Pauli eigentlich auch Geld, also können die von dem Job leben? Und ich dachte nur so, meine Fresse, unfassbar. Und da waren halt lauter so Geschichten, die irgendwie gar nicht irgendwie wild rumgejubelt haben, aber es war nur so, was wollt ihr hier? Lasst mich, es ist irgendwie ein Stehblock.
Nur die Leute beim Millanton verdienen bei St. Pauli ordentlich.
Ja. Und das haben wir uns mit Sponsorengeldern hart selber verdient. Der Verein gibt hier keine Mark wegen unserer kritischen Haltung.
Ja, genau. Zu Kommerzialismus, zu Kapitalismus oder zu Sponsoren?
Zu allem. Also generell alles hier kritische Denker.
Wobei ich jetzt gerade eben so ein bisschen ketzerisch gedacht habe, die Diskussion könnte man ja bei anderen Heimspielen auch von St. Pauli-Fans hören, aber gut, das führt
jetzt ja, aber es weit. Ist nicht ganz, also es sind weniger.
Ja. Es war halt, aber zu deinem ersten Punkt noch ganz kurz, du sagst es ja, in Hannover, in den Blöcken am Gästeblock, das ist für mich auch nochmal was anderes. Also wer sich da auf der Haupttribüne ganz außen aufhält, zum Gästeblock hin, und auch in der Nordkurve, ja, also das ist halt dann das, was Sven sagt mit der speziellen Situation, dass auch die Nordkurve eine St. Pauli-Fankurve ist, in der sich halt zufällig der Gästeblock befindet. Und da ist es halt dann schon schwierig, wobei ich auch glaube, wenn da von den, sind es drei Sitzplatzblöcke, die die Nord eigentlich im Heimbereich hat, wenn davon zwei oder zweieinhalb mit Gladbachern voll sind, naja, dass die dann alle zusammen jubeln, das verstehe ich dann auch. Das wird natürlich die Nordkurvenleute dann gerade auf den Stehplatzbereich nerven. Aber gut, das müssen sie dann im Zweifel tatsächlich aushalten, weil wir uns halt aufwärts auch ähnlich verhalten. Es hängt da natürlich dann so ein bisschen davon ab, inwieweit dann vielleicht da noch versucht wird, die Nordstehplatzleute dann dabei zu provozieren, und dann muss man sich da auch nicht wundern, wenn das eventuell eskaliert. Aber das ist ja auch eine Geschichte, als St. Pauli-Fan ist man ja auch ständig in der Situation, dass Auswärtsbereiche zu klein sind, dass die Ticketkontingente nicht reichen. Aber dann erwarte ich halt auch von den Leuten, die dann auswärts fahren, dass sie sich halt in den angrenzenden Bereichen irgendwie mit Tickets eindecken. Und gegen gerade Block 2 oder sogar Südkurve Stehplatz ist halt so weit weg vom Gästeblock wie nur irgend möglich. Und da muss man sich dann, wenn man sich denn da aufhält, also A, neutrale Kleidung wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Für mich ist das okay, wenn er da im Gladbach-Trikot sitzt. Aber dann darf der da sich nicht so emotional im Torjubel zeigen. Das fand ich dann scheiße. Ich nehme oft genug auch Gästefans halt mit zu uns, wenn wir eine Karte über haben. Aber da ist dann halt auch klar, A, ihr verliert und B, wenn ihr nicht verlieren solltet, dann seid ihr zumindest ruhig.
Aber da ist doch auch dann wieder in Anführungsstrichen ein Ticketing-Problem möglicherweise, weil eigentlich müssten die Tickets ja weitgehend an St. Paulianer gegangen sein, so Vorkaufsrechte technisch, oder weil Ferien und Montags- und Pokalspiel und dann vielleicht doch nicht so viel Interesse, so viele im freien Verkauf, keine Ahnung. Aber das fand ich halt schon, oder es wirft dann halt wieder diese Frage auf, wie viele denken sich dann halt so, ja, ich habe ja mein Vorkaufsrecht und kaufe mir jetzt für einen Zehner irgendwie eine Stehkarte und dann gucke ich mal, was ich dafür realisieren kann.
Also ich glaube, der Vorverkauf lief wirklich nicht sonderlich gut. Wahrscheinlich durch diese Urlaubszeit begründet und durch die Ansetzung am Montagabend auch noch. Und dann kannst du es halt nicht regulieren. Und zu Recht, wer will das auch regulieren? Wer will einen Ausweis sehen, wenn du dich am Ticketcenter anstellst und dir im freien Verkauf eine Karte kaufst? Ne? Also
das ist legitim.
Das ist das Dilemma.
Es ist eher aus dieser Gewohnheit, dass das Stadion ist irgendwie immer fast ausverkauft gewesen. Also gerade durch die Umbauphase auch. Und wenn dann Karten an andere gingen, konnte man sich ausrechnen, dass das eben nicht über einen freien Verkauf lief. Das mag hier anders gewesen sein, aber das sind halt dann auch so Fragen, die man sich irgendwie wieder mal stellt, wenn man im Stadion steht und denkt so, okay, gefühlte 5000 Gladbacher auf den Heimplätzen, wo haben die ihre Tickets her?
Ja. Also das war wahrscheinlich dann tatsächlich, wir haben ja 3 Dauerkarten und wir haben nur 2 genutzt für das Spiel, weil aus diversen Gründen. Und dementsprechend werden sicherlich in dem Block Karten nicht von Dauerkarteninhabern abgerufen worden sein. Ich hätte natürlich erwartet, dass die im Mitgliederverkauf dann ausverkauft sind. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen der Vorwurf, den ich dem Verein mache. Es ist in den St. Pauli-Medien kaum kommuniziert worden, dass noch freie Karten da waren oder zumindest nicht ausreichend gut. Und dementsprechend sind, glaube ich, relativ viele Karten an den Gladbach-Bereich gegangen, weil St. Paulianer gar nicht wussten, dass es noch welche gibt. Das ist natürlich auch immer eine Frage von Hohn- und Bringschuld. Also natürlich hätte man das auch selber mal drauf kommen können. Von daher glaube ich gar nicht, dass so viele Karten unbedingt über eBay oder andere Kanäle weggegangen sind, sondern tatsächlich einfach im freien Verkauf an Gladbacher, wie es dann meinetwegen auch sein darf. Aber nochmal, wenn der sich da hinsetzt neben mich, dann hat er da sich vernünftig zu verhalten beim Torjubel.
Punkt. Ja, aber bringt mich zu einer anderen Frage, nämlich ist es nicht jetzt auch durch das plötzlich fertiggestellte Stadion eine Situation, die wir so wahrscheinlich spätestens seit dem Aufstieg in die zweite Liga nicht mehr hatten, nämlich dass das Stadion nicht automatisch immer eigentlich bei 95% ausverkauft ist, zumindest auf den Stehplätzen und in Nord gegen gerade Süd, was die Sitze angeht, sondern dass plötzlich, keine Ahnung, ein Potenzial von vielleicht 3.000-4.000 Plätzen da ist, dass in Abhängigkeit von Urlaub, Wetter, sportlicher Leistung, weiß ich nicht sonst was, verkauft werden muss. Das heißt, dass plötzlich irgendwie eigentlich mal sowas passieren müsste wie, hey Leute, wenn ihr Sonntag Bock auf Fußball habt, kommt ans Müllertor, es gibt noch Karten.
Das ist richtig, genau.
Normaler Eintritt 5 Mark, Frauen 3 Mark.
So, sowas wäre mal Sportgroschen.
Wilko 20.
Es war, Gladbach war übrigens nicht ausverkauft, ist mir aufgefallen beim
Hören. Ja, genau, war nicht ausverkauft. Ja, und deswegen ist ja jetzt der sportliche Erfolg gerade, deswegen spielt die Mannschaft auch sportlich gerade so erfolgreich, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Weil die Volksfans jetzt natürlich diese vakanten 3.000 bis 4.000 Plätze locker ausfüllen werden. Sebastian hat ganz recht. Viele Leute wissen überhaupt nicht, dass es möglich ist, sich hier Tickets zu erwerben. Wir hatten beim Heimspiel gegen Fürth zum Beispiel unter anderem Leute am Tresen im Fanladen vorm Spiel, die sich für einen Stehplatz in der Nordkurve, für 35 € gekauft haben auf dem Schwarzmarkt. Und wir hatten reichlich nicht abgenommene Tickets am Spieltag zu vergeben. Und es gab auch im freien Verkauf lange, lange Karten. So, ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht angekommen, dass es möglich ist, hier einfach relativ kurzfristig sogar noch zum Fußball zu gehen.
Und dann kommt ja noch dazu, dass das Kaufen der Dauerkarte und diese Aufwertungsscheiße mit der Dauerkarte bei dem Drecksladen Eventim eine einzige Zumutung ist. Das ist unfassbar.
Weißt, das ist doch super. Du kannst die Tickets jetzt doch nicht zu Hause drucken, zahlst für jeden Scheißversand 4 €, wenn du sie dir zuschicken lässt.
Bearbeitungsgebühr, wenn du da,
und auf die Dauerkarte, es ist unfassbar,
diese,
oder?
Ja, diese Scheiße.
Also als hätten die es noch nie gemacht.
Ich verstehe ja, Also ich arbeite ja im Internet und verstehe, wenn Leute das nicht interessiert.
Was du so arbeiten nennst.
Ja, nee, dass man das, ne, auch dass Websites eine Usability haben müssen und eine natürliche Menüführung und
so weiter. Customer-Centered Design und so ein Kram.
Genau. Und bei Eventim, denen ist das alles scheißegal. Die sind da wie die Deutsche Bahn. Es gibt halt niemanden.
Metronom.
Ernsthaft, ja. Der Vergleich ist in dem Fall sogar mal bitter für die Deutsche Bahn. So schlecht ist die nicht.
Ja, ja, stimmt. Da tue ich der Deutschen Bahn sogar noch Unrecht mit diesem Vergleich. Eventim, diese Seite, das ist unfassbare Scheiße.
Und man muss sagen, es ist...
Oh Mann, und ey, unser Gehalt sinkt hier aber für die Sendung.
Das eigentlich Schlimme ist, die war ja noch schlechter. Man glaubt ja gar nicht, dass es noch schlechter geht, aber vor 2-3 Jahren, weiß ich noch, wenn man dann so im Mitgliedervorverkauf war und dann für jedes Ticket nochmal neu die Mitgliedsnummer eintippen musste und dann unfassbar. Und jetzt gibt's irgendwie 4 verschiedene Shops für Pokalspiele, Heimspiele, Dauerkarten, weiß ich nicht.
Ja.
Alle sind ein bisschen anders, alle funktionieren nicht richtig.
Wörter, also und Menüs, die man nicht als Menü erkennt, weil sich Wörter, geschriebene Wörter, die man nicht klicken kann, nicht unterscheiden von Wörtern, die man klicken kann und man selber
darüber wischen muss. Das bräuchte in 2 Tagen besser.
Es ist unglaublich. Und selbst, also wenn Eventim sich jetzt da auf den Schlips getreten fühlt, bitteschön.
Ruft uns an, wir haben Ahnung.
Echt. Ruf mich an. Wirklich.
Ich teste sowas. Und er baut sowas.
Nee.
Lässt bauen.
Auch nicht, aber genau. Ich denk vorher nach.
In dem Kontext, heute kam ja dann spontan das Testspiel gegen Dortmund in Verkauf. Verein über Twitter zumindest so, ihr könnt ab sofort über den Online-Shop bestellen. Und weil ich schnell wusste, ich will dahin, dachte ich, mache ich das, dann habe ich das Thema erledigt. Klicke ich auf den Link, log mich in diesem beknackten Tool ein. Weiß es drinne, Heidenheim, Sandhausen, sowieso, weiß ich nicht, welche Spiele. Die nächsten 3 halt, weiß es nicht drinne, Dortmund. 10 Minuten später vom Vereins-Twitter-Account, ja, funktioniert noch nicht, wir kümmern uns. Wo du auch so denkst, so, wo ist das Problem? Die verkaufen für 43 Millionen Events irgendwelche scheiß Tickets, aber kriegen es nicht hin, dann Spiel sich freizuschalten. Das war, ugh.
Ich finde das ganz charmant, dass man da ganz analog zum Ticketcenter gehen kann und
ja,
sich für das Dortmund-Spiel die Karte kaufen kann.
Das sollten auch alle tun. Und egal, wie genervt man vom Kartencenter ist, es ist alles besser als die Eventum-Seite.
Aber so liebe Leute.
Echt.
Hallo Nils.
Aber jetzt mal eine ahnungslose Frage.
Alle anderen.
Ich bin auch immer zufrieden mit dem Kartencenter.
Das Kartencenter hat aber dann direkt mit Eventum nichts zu tun. Das gehört irgendwie zum Verein und nur online ist outgesourced, oder?
Das ist outgesourced. Das Ticketcenter gehört natürlich direkt zum Verein, ja.
Okay.
Ich war total happy über die Eventim-App letzte Woche, als nämlich ich unterwegs war nach Bochum zu Starlight Express mit Junior und am Bahnhof in Hannover auf Twitter sah, oha, feine Sahne Fischfilet, übel und gefährlich. Zack, Eventim-App, zack, 2 Tickets. Total cool, freue mich heute
auch drüber. Mike, du bist raus. Jetzt echt.
Wegen Starlight Express oder wegen
Starlight Express? Hast du diesen bekannten Online-Shop mal benutzt? Oder gehst
nee, ich glaube tatsächlich, und das hatte ich schon mal, das hatte ich bei der Relegation von Holstein Kiel gegen 1860, dass die Webseite kacke war und die App super.
Ja gut, dann benutze ich vielleicht auch die Eventin-App.
Und gefühlt ist dann auch nochmal der Shop, den die für St. Pauli gebaut haben, schlechter als das, was du, wenn du da Konzerttickets kaufst, vor die Nase gehalten kriegst. Und dann habe ich wieder so ein bisschen diesen Verdacht, bisher mussten die sich halt nicht drum kümmern, weil die Tickets gingen ja eh weg wie geschnitten Brot, da musst du dich nicht um Usability oder so kümmern, weil geht ja trotzdem weg. Und wenn alle fluchen, ist auch scheißegal. Ja.
Ich hab auch bei der Dauerkartenreservierung, wäre ich fast verzweifelt, weil ich immer mich eingeloggt habe und dachte, ja, wie jetzt?
Du kommst nicht weiter.
Da ist nichts. Irgendwo muss doch jetzt die Dauerkarte sein, die ich kaufen kann. Nee, finde ich nicht. Und irgendwann ist das rechts unter Reservierung oder Aufträge oder sowas verbuddelt.
Echt, das war bei der Dauerkarte auch so. Ich habe ja eine Saisonkarte.
Ich sehe schon, wir brauchen eine Sondersendung mit dem Daniel Bierhoff vom Kartencenter.
Das war so lustig, diese Saisonkartenaktion, weil dann über Twitter auch andere dazwischen kamen. Ich so Saisonkarte in den Warenkorb packen, bezahlen wollen, so keine Bezahloptionen vorhanden. Stand da auf der Seite. Und ich dachte so, ja, ihr müsst mir ja welche anbieten. Wie wollt ihr denn die Cola haben?
Hier, take my ging money, nicht. Hallo.
Dann so parallel in den sozialen Netzen irgendwie alle voll am Aufdrehen, so das Saisonkartenkaufprozedere macht mich gerade wahnsinnig, nix geht. Hat dann eine halbe Stunde nicht funktioniert, dann ging's plötzlich und man konnte was auswählen. Und man auch so denkt, machen die das zum ersten Mal?
Offensichtlich.
Naja, Fußball. Aber
Mike, Musicals sind doch wirklich das allerletzte.
Ich bin da mit meinem Sohn hingefahren.
Das ist im Übrigen,
ja, okay, das
erklärt, was spricht gegen
der Musicals. Der fand das ganz toll. Und am nächsten Tag waren wir im Bergbaumuseum. Ich muss an dieser Stelle Werbung machen für das Bergbaumuseum Bochum. Geile Sache. Geht ja dahin, insbesondere mit euren Kindern. Weltklasse.
Habe ich auch schon öfter gehört jetzt.
Ja.
So. Meinst du, das ist was für Lütti?
Nee, im Moment.
Ein paar Jahre.
Sie hat heute das erste Mal Fußball gespielt. Lütti hat das erste Mal sich einen Ball hingeworfen und Dings dagegen. Ich bin da ganz
gute Dinge.
Besser als du.
Auf jeden Fall. Also wirklich besser als ich. Hatte aber auch ein, wie nennt man das denn? Verhältnismäßig verkleinerten Ball. Also ein, nennt man das denn im Modellbau?
Maßstabsgerecht.
Ja, maßstabsgetreuen Ball. Sozusagen.
Okay. Wilko, hast du eine Meinung zu Gästefans im Heimbereich?
Ja, wenn ich Leute, nehme manchmal ganz selten, ich glaube, das kommt zweimal im Jahr vor oder so, auch Menschen mit, die kein Gästeblock-Ticket mehr haben, also Gästefans, die aber in Hamburg wohnen, und gebe dann aber auch klare Verhaltensregeln. Also bei mir ist so ein Trikot Quatsch, das lasse ich nicht durchgehen.
Okay.
Da, die sollen schön ihre Jacke anziehen oder im schwarzen Pulli kommen, ist mir egal. Und maximal die Bäckerfaust.
Ja.
Ansonsten kriegen die nie wieder ein Ticket von mir.
Und ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber irgendwo war halt auch diese Empfehlung, wer meint, dass ein anderes Verhalten als das, was du jetzt beschrieben hast, gerechtfertigt ist, der solle doch bitte mal nach Dresden fahren und das da machen. Das fand ich dann schon fast ein bisschen hart.
Ja, das Argument hinkt dann doch.
Das hinkt dann auch ein bisschen sehr, aber ich finde, überspitzte Argumente sind immer gut, weil sie verdeutlichen die Problematik.
Eben, das ist ja nur eine plastische Anregung, kein richtiges Argument.
Man möge einfach vernunftgesteuert mal drüber nachdenken, wie es so ist, wenn man in einer Meute aus ein paar tausend hochemotionalen Fußballfans steht und sinngemäß sagt, ihr seid alle scheiße, ich hab gewonnen.
Ja. Genau. Also, von daher, kauft euch Gästetickets für Gästeblöcke. Gladbach. Ansonsten alles Gute. Dann hätten wir das dritte Spiel, das wir heute besprechen. Gleichzeitig der dritte Spieltag. Und es war das 3:2 gegen die Spielvereinigung.
Ne? Spielvereinigung.
Spielvereinigung Greuther Fürth, welches wir 3:2 gewonnen haben. Sven.
Ja, das war tatsächlich ein geiles Spiel, wie der unselige Werner Hansch gesagt hätte.
Wieso, was hast du gegen Werner Hansch?
Ja, das Gelaber. Ne? Der ist irgendwie ist die Stimme des aufkommenden Privatfußballfernsehens. Irgendwie ist mir das, weiß ich nicht.
Ich bin Werner Hansch.
Nein, lass. Egal.
Wir haben hier Werner Hansch während der Sendung schon mal hinterher recherchiert, weil ich nicht wusste, wo der abgeblieben
ist. Ich glaube, da war ich auch da. Vielleicht habe ich da immer. Und Galopper des Jahres und so, ne?
Ja. Oh, das war das. Ja, und ich habe seinen Wikipedia-Eintrag weiterhin im Blick, da passiert nichts. Also Werner Hansch scheinen sie aufs Altenteil geschoben zu haben. Der macht jetzt irgendwie Privatradio.
Ja. Sein verdientes Altenteil. In welcher Form auch immer. Auf jeden Fall, was ich ja sagen wollte, das Spiel fand ich wirklich unwahrscheinlich gut. Und als wir vorher uns Gedanken gemacht haben, wer möchte hier was zu welchem Spiel sagen, habe ich gesagt, ich nehme gerne Fürth, weil ich mich tatsächlich kaum erinnern kann an ein Heimspiel, wo ich so gut gelaunt und begeistert aus dem Stadion gegangen bin. Obwohl das ja alles relativ mäßig anfing tatsächlich. Wir hatten ja kurzfristige Aufstellungssorgen, weil Gonter sich beim Warmlaufen verletzt hat. Ja, auch nochmal eine interessante Frage oder kein allzu gutes Zeichen, finde ich, ne, dass er sich beim Warmlaufen so eine schwere Verletzung zuzieht. Ja, das ist sehr schade, gute Besserung. Aber genau, kurzfristig kam dann Lien auf die Idee, Jannik Deichmann auf die Innenverteidigerposition zu stellen, was erstmal für viele Fragezeichen, zumindest in meiner Umgebung, gesorgt hat, weil Deichmann meiner Meinung nach eher defensives Mittelfeld immer gespielt hat. Das wohl, hat mir neulich jemand erzählt, in der Vorbereitung ein, zweimal bei den Profis gespielt hat.
Ja.
Aber man sah es dann auch schon so die erste Viertelstunde, hat er durchaus noch Probleme, hat sich ganz schnell eine gelbe Karte abgeholt. Man durfte zu Recht etwas besorgt sein, was den weiteren Spielverlauf angeht, hat sich dann aber wirklich hervorragend gefangen und hat das alles in allem sehr gut gemacht für sein Profi-Debüt.
Aber ja, ganz kurz, wir hatten ja keine Alternative. Also er war ja der einzige Defensivmann. Du hättest keinen anderen Verteidiger gehabt, oder?
Ich hätte beim Football-Manager Halstenberg in die Innenverteidigung gezogen und dafür Bubala nach links hinten und dann vorne links irgendjemand. Das kann jeder spielen. die Zauberei davon. Die Zauberposition kannst du ja irgendwie besetzen.
Sich im Fünfer okay. anschießen
die,
lassen kann.
Die Viererkette und die zwei Leute da vorne, das muss stehen. Alle anderen können kreativ irgendwas machen.
Okay. Okay. Buchtmann war doch schon im Kader, oder? Der hat ja sogar gespielt am Ende gegen Fürth. Ja. Ja.
Der wurde
eingewechselt, also Buchtmann, der dann auch gegen Leipzig links außen gespielt hat.
So okay. mäßig, dass dann personalmäßig anfing, so mäßig begann ja auch das Spiel. Nach 18 Minuten ein äußerst unglücklicher Rückpass eines St. Paulianischen Verteidigers. Himmelmann hatte sich in vorbildlicher Torwartmanier neben dem Tor positioniert und der Ball wurde aber volles Programm aus 40 Metern Richtung Torlinie gespielt. Und das war die erste von vielen sehr starken Aktionen von Robin Himmelmann, dass er diesen Ball tatsächlich noch erlaufen hat und von der Linie gekratzt hat. Da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Ich habe den Ball schon drin gesehen.
Aber danach waren alle wach, oder?
Ja. So hat Bayern das in Hoffenheim ja, also ähnlich hat Bayern das in Hoffenheim gemacht, nur mit Gegentor, weil die noch besser sind als wir. Ja. Es lief nicht so richtig gut zum Anfang und dann haben wir uns aber irgendwie auch halbwegs ins Spiel reingekämpft und Tschatkowski hat dann in der 19. Minute das 1-0 gemacht nach einer ziemlich guten Kombination über Linksaußenvorlage, Bubala war das, glaube ich. Eiskalt abgeschlossen, sehenswerter eventuell sogar einstudierter Spielzug. Sah richtig gut aus und kurze Zeit später, das war so um die 10 Minuten später, Halstenberg mit dem 2-0 quasi eine Kopie von seinem Tor in Karlsruhe, hat er quasi so ein bisschen den einen invertierten Robben gemacht. Von links mit rechts, oben in Willi. Das war schon ganz hervorragend. Und das Bemerkenswerte an dem Tor war, dass es ein Autor des sehr, sehr guten Fußballfachmagazins Basch in der vorherigen Ausgabe schon herbeigeschrieben hat, dass das nicht das letzte Tor dieser Art von Halstenberg sein würde. Das fand ich sehr bemerkenswert. Hat uns dann mit 2-0 in Führung gebracht und eine sehr komfortable Ausgangsposition, die wir uns kurz vor der Pause dann noch ein bisschen versaut haben. Das war, glaube ich, eine relativ billige Flanke von der linken Seite aus dem Halbfeld. Derber Stellungsfehler in der zentralen Abwehr, 2-1 kurz vor der Pause. Aber ich fand tatsächlich, wir haben zwar gut und engagiert gespielt, aber es hätte durchaus auch 0-2 stehen können. Also letzte Saison hätte es 2-0 für Fürth gestanden, da bin ich mir relativ sicher. Aber es passt einfach in den bisherigen Saisonverlauf rein. Ja, dann ging es weiter. Wir haben irgendwann noch ein Tor gemacht, ne? Ach ja, genau. Mein Lieblingstor. 74. Minute, Fürth, Freistoß von der linken Seite, Kopfball aus Abseitsposition, das vermeintliche 2-2. Die Fürther waren mit vier Leuten vor der Gästekurve am Feiern und wieder Robin Himmelmann schnallt die Situation als erstes und spielt einen exzellenten 60-Meter-Pass auf Sobota, der dann rechts den Abschluss sucht. Der Ball prallt vom Torwart auf Tschatkowski und der macht es mit dem rechten Fuß relativ stümperhaft, aber dafür dann umso abgeklärter mit dem linken Pass, einen noch ausgespielt und mit der Pike rein ins Tor souverän. Das war ein unglaublich emotionaler Moment. Ja. Weil dieses Abseits war auch aus meiner Position im Stadion, ich war da im Block 1 oben, habe ich so nicht gesehen, war ich selber überrascht, dass das Tor zurückgenommen wurde. Im Fernsehen habe ich hinterher nochmal gesehen, alles klar, war klar abseits, super, entschieden. Aber ich hatte mich eigentlich auch mit dem Gegentor schon abgefunden. Und dann dieses Ding und im zweiten Versuch reingelöffelt, das war schon geil. Also das war richtig gut.
Großartiges Tor. Ich stehe ja ungefähr Höhe Strafraumgrenze bei dem Tor, wo dann dieses Abseitstor gefallen ist und hatte das also hervorragend im Blick, sah sofort, dass Abseits ist. Und dann war es halt wie im Fernsehen, weil man irgendwie beobachten konnte, da hinten jubeln irgendwie die Vierter noch und merken dann gerade, es ist Abseits und fangen an, beim Schiri zu motzen, während Tschatkowski, glaube ich, den Ball ganz schnell zu Himmelmann zurückspielt, der sich den hinlegt und sofort diesen Mega-Pass auf Sobota spielt oder diesen Mega-Abstoß oder Freistoß. Und es war für mich so wie so in Zeitlupe, man denkt so, das wünscht man sich seit ungefähr 10 Jahren, dass die mal irgendwie schnell intelligent so eine Situation ausnutzen. Und es war irgendwie wie aus dem Lehrbuch. Richtig großes Tor. Und es war dann halt auch zumindest die gefühlte Entscheidung, ne? Also so.
Das war's. Und wir hätten, glaube ich, in der Folge erhöhen können oder viel erst das 3-2. Auf jeden Fall hatten wir zwei exzellente Konterchancen durch Verhook, die der vergeben hat. Immerhin hat er sich die Chancen erarbeitet, würde ich sagen. Das ist ja schon mal positiv. Da ist also Potenzial da auch noch irgendwie ja, ein Verbesserungspotenzial ist da auf jeden Fall in dem Bereich. Aber es wurde dann am Ende tatsächlich nochmal wahnsinnig spannend und
unnötigerweise.
Ja. Ja, unnötigerweise, obwohl halt Fürth auch aufgrund der Chancenvielzahl und der Überlegenheit zu Beginn des Spieles durchaus auch einen Punkt verdient gehabt hätte. Aber kriegen sie nicht bei uns im Moment. Dafür spielen wir im Moment so, wie wir jetzt spielen. Und ja, das Spiel wurde ja beendet mit so einer kleinen Showparade noch von Himmelmann, die er sich absolut verdient hatte. Den Ball quasi praktisch und symbolisch da festgehalten hat. Fand ich hervorragend. Ich habe ihn jetzt mehrmals erwähnt, weil er einfach mit der Vorlage und den Paraden, die er gebracht hat, ich erinnere mich an einen Ball in der zweiten Halbzeit, sah so aus, als wurde nach einem Freistoß aus kurzer Distanz angeschossen, aber er hat irgendwie reagiert, das hat man auch im Fernsehen nochmal sehen können, hat eine exzellente Partie gespielt, vom Kicker eine 2,5 nur gekriegt, das finde ich, das tut mir als ehemaligen Torwart irgendwie in der Seele weh. Aber trotzdem, er betont das ja auch immer, die Mannschaft gewinnt zusammen und die Mannschaft verliert zusammen und das war einfach ein Tag, wo das einfach alles gestimmt hat, das hat richtig Spaß gemacht.
Genau so war das. Es gibt zu dem Spiel unfassbar viel, ich glaube, wir können eine eigene Sendung darüber machen, weil sich einfach so viel da drumrum und auch mit Statistiken getan hat. Wir haben das erste Mal seit 17 Jahren wieder gegen Fürth gewonnen und nicht wie gegen den HSV, wo wir irgendwie über 20 Jahre warten mussten, wo wir aber auch in der Zwischenzeit nur 2-3 Mal gespielt haben, sondern gegen Fürth spielen wir ja fast jedes Jahr seitdem. Also die 4 Jahre Regionalliga und das eine Jahr von uns Erstliga und von denen Erstliga, aber ansonsten spielt man ja gegen die sehr regelmäßig. Wir kriegen es einfach nicht hin und dieses, wo du sagtest, dein Lieblingstor war halt eine umgekehrte Kopie von dem Spiel im Jahre 2009, wo wir durch Dennis Nacki das 3-1 machen, was die Entscheidung war, eigentlich, alle jubeln und insbesondere Dennis Nacki, der auf das leere Tor zuläuft und den Ball halt reinmacht und das Problem war, dass der Fürther Torwart mit nach vorne gegangen war zur Ecke und deswegen nur ein Verteidiger noch vor Nacki und dem Tor war und ein Spieler reicht halt nicht, um das Abseits aufzuheben. Das ist in der Regel der Torwart plus ein Feldspieler. Und das hatte irgendwie keiner auf dem Zettel. Dementsprechend jubelten alle. Und dann hat Fürth sich den Ball gegriffen und schnell reagiert und hat durch Sami Alagui das 2-2 gemacht. Und das war eine unfassbar ungerechte Szene.
Das haben die bestimmt bei Ewald in der Videoanalyse 80 Mal gucken müssen oder so. Wenn du dich an Kalle erinnerst, der großer Freund von Videoanalysen ist. Wie sich sein... Ich weiß nicht, ob man das so an den Endgeräten gehört hat, aber sein Blick sprach Bände, als er hier über Videoanalysen referierte.
Haben deswegen auf diese Gegentorsituation in der zweiten Halbzeit hingearbeitet.
Haben sozusagen Ewald getrollt. Das hier, 120 Mal haben uns die Scheiße angeguckt. So.
Also nicht mehr den Pass zum Gegner, um den zweiten Ball zu kriegen, sondern quasi das Abseitstor provozieren, um dann diese Situation. Das ist genial.
Das ist richtig genial.
Und dann Fußball total.
Nichts anderes erwarte ich auch von dieser Mannschaft.
Diese unfassbar vielen Szenen, wo man den Gegner ins Abseits stellt und der das Tor einfach nicht trifft, ne, und sich dann ärgert, dass er nicht reinmacht.
2 Jahre an diesem mistigen Abseits-Tor gearbeitet, bis es endlich geklappt hat.
Ja, nee, das fand ich sehr geil. Was bei dem Tor von Halstenberg noch erwähnenswert ist, es war ja, wie du schon sagtest, die Kopie vom Karlsruhe-Tor. Beides mal mit seinem schwachen Fuß und seinem vermeintlich schwachen Fuß, weil eigentlich hat Halstenberg nur 2 sehr starke Füße. Und das bringt mich zu meinem Hass auf Sport1, die ich ja an dem Tag mir dann angeguckt habe. Ah, Wilko wollte das Headset gerade weglegen, hat es auch getan und muss jetzt das aber doch nochmal aufsetzen, weil er das ergänzen möchte. Deswegen raschelt das auch so.
Und zwar dieses Interview, was ich gegeben habe bei der Sport1.
Ah, nach dem Karlsruhe-Spiel.
Genau.
Sport1 FM.
Genau, lass erstmal deinen Hate los, dann ich meinen.
Ah, okay. Ich habe das jetzt gelernt, es gibt 2 Sportmoderatoren oder Fußmoderatoren, die Fuß mit Nachnamen heißen. Zum einen Wolf Christian Fuß,
ja, der glaube ich. Links und rechts halt, ne?
Oh mein Gott. Wolf-Christian Fuß, der ich glaube für Sky arbeitet und der das Ganze auch wohl sehr gut macht. Und es gibt noch Carsten Fuß. Und Carsten Fuß ist irgendwie in die Situation gekommen, für Sport 1 reden zu dürfen. Und der hat dieses Spiel besprochen. Und ich vermeide eigentlich Sport 1 Spielberichte, weil ich sie so unsagbar schlecht finde. Aber bei dem Spiel war auch Junior so euphorisiert, dass er das so toll fand. Da haben wir gesagt, komm, abends nochmal hier Sport 1 gucken. Es fängt damit an, dass Lennart T. zu sehen ist. Und er zweimal sagt, Tom Tribul. Wo ich denke, nein, das ist nicht Tom Tribul. Und er das halt wirklich zweimal macht. Dann das Tor von Halstenberg, wo er dann sagt, ja, dabei hatte er doch gesagt, ich hab den rechten Fuß nur zum Stehen.
Der Otschipka.
Und genau das Gegenteil ist der Fall. Marcel Halstenberg hat gesagt, ich habe den rechten Fuß ja nicht nur zum Stehen, sondern er trainiert das ganz bewusst, auch mit rechts schießen zu können. Und dann waren noch so ganz viele Szenen und der absolute Knaller, und das ist, glaube ich, jetzt inzwischen sogar häufiger schon passiert, normalerweise unterbricht Sport 1 bei den besseren oder prominenteren Spielen gerne mal die Spielzusammenfassung in der Halbzeitpause durch Werbung. Was ich bei einer Zusammenfassung ohnehin schon ein Unding finde. War hier umso begeisterter, als es dann nach der Halbzeit weiterlief. Dann haben sie in der 70. Minute unterbrochen mit Werbung. Da war ich echt angepisst. Das fand ich richtig scheiße. Und ja, das musste ich nochmal ganz kurz loswerden. Scheiß Sport 1. So, jetzt du.
Genau, ich war ja Interviewpartner für die Sport 1 App, wenn ich das richtig begriffen habe.
Sport 1 FM.
Genau, das ist nicht der gleiche Laden, oder doch?
Na, das ist, glaube ich, so derselbe Konzern, ne? Also so wie Bild, ja. Und Sportbild.
Okay.
Aber ohne Bild.
Ja, und das war auch ein sehr merkwürdiges Erlebnis. Da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen auf den Moderator reingefallen. Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Auf jeden Fall wurde ich dann irgendwann angerufen von einer gewissen Miriam, die hat mich dann durchgestellt und dann wurde der Kommentator des Spiels der App geholt.
Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz sagen, es ging um das Karlsruhe-Spiel und wir waren vorher angeschrieben worden als Übersteiger Millanton. Wer mag vielleicht nach dem Spiel kurz für ein Statement nach dem Spiel in Karlsruhe zur Verfügung stehen?
Da habe ich noch vorher kurz mit ihm telefoniert und ja, sagst halt ein, zwei Sätze zum Spiel, das war's. Okay, kann ich. Habe ich dann das Spiel auch geguckt auf Sky, glaube ich. Und ja, dann wurden wir da zu dritt zusammengeschaltet. Dann war der unfassbar nett erstmal, dieser Mensch, der da das ist dann so eine Art Nachbetrachtungsstudio, das ist dann der Hauptmoderator, das wechselt dann vom Kommentator zum Moderator der Sendung, so wie das denn so ist. Und ja, wir haben jetzt extra für dich mal Ramones gespielt und so. Ich so, ja, toll, ist erst ja mal, vielen Dank. dann hat er die ganze Zeit so getan, als wäre ich der Übersteiger. Und dann muss ich sagen, nee, wir sind mehrere und es gibt auch noch den Millanton, das ist ja Podcast und so weiter. Ja, das soll ja jetzt hier keine Werbesendung werden, wo ich nicht geschaltet habe, weil das war natürlich ein Elfmeter, den er mir hingelegt hat. Dass jemand von Sport 1 sagt, ich soll nicht zu viel Werbung machen, ist ein Riesenwitz. und dann fing der irgendwann an, und da war ich euch drauf vorbereitet, nach dieser ganzen Laberei, übers Spiel und naja, wie geht denn jetzt St. Pauli wohl in die Saison? Ich habe dann tief gestapelt, habe gesagt, robusten Mittelfeld, würde mir reichen und so weiter. Fing er dann tatsächlich an zu erzählen, ja, worauf ich nochmal hinaus wollte, dann wegen Kommerzialisierung und so weiter, er verdient ja ein Arschgeld mit Merchandise. Und ich so, ey, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Da habe ich mich echt überrumpelt gefühlt und glaube ich auch nicht die klügsten Antworten gegeben. Das war mir an dieser Stelle nochmal wichtig zu erzählen, dass ich da echt überrumpelt war, weil das vorher so nicht besprochen wurde. Und er das dann so darstellte, als dürfte sich St. Pauli keine Kritik an Kommerzialisierung erlauben, weil man so viel mit Merchandise verdient, sozusagen.
Ja, auch noch de facto falsch ist.
Ja, genau.
Aber du hast ja jetzt die Möglichkeit zur Gegendarstellung. Der FC St. Pauli verdient ja so viel Geld mit Merchandise.
Ja, da bin ich mir halt auch immer nicht sicher. Das war ja halt auch live. So, was weiß
die
ich,
Schweine.
Wie viel die Sport 1-App so hören.
Alle vier.
Da will man ja auch gar nicht dann so vom Leder ziehen. Und ich bin auch gar nicht firm mit dem Thema. kriegen wir, wie viel Prozent vom Gewinn kriegen wir von Dings und Dunks und wer gehört, wem gehört das alles? Mögen wir die Leute? Ja, nein, das weiß ich doch alles nicht. Naja. Auf jeden Fall gab es da zu Recht auf Twitter Leute, die kritische Anmerkungen gemacht haben und ich habe mir das zu Herzen genommen und bin da tatsächlich in eine Situation reingestolpert, wo ich die Kontrolle dann abgegeben habe. Das war mir nochmal wichtig zu sagen.
Okay, wollen wir ganz kurz so grob aufklären? Ich weiß nicht, ob wir das zusammen hinkriegen. Also es ja, ist ja so, genau, dass wir die Merchandising-Rechte, ich tue mich immer schwer mit Merchandise und so weiter, absolut an absolut halt abgegeben haben in dieser Zeit der Retterkampagne, als genau, es uns halt wirtschaftlich ganz dreckig ging, zu einem damals verhältnismäßig okayen Preis, der uns in der Situation den Arsch gerettet hat, aber natürlich rückblickend eine Witzsumme ist. Damals haben wir die Rechte abgegeben für 30 Jahre. Da gab es dann...
Und das ist irgendwie unsittlich, ne? Genau. Darum geht, gibt es aktuell eine juristische Auseinandersetzung, ob die 30 Jahre nicht unsittlich sind oder nicht.
Genau, die ist nach meinem Kenntnisstand ist hier eigentlich auch schon entschieden und irgendwie versucht man sich jetzt schon seit geraumer Zeit zu einigen, wie man auseinander oder zusammenkommt.
Liegt die nicht noch bei der letzten Instanz jetzt? Bundesgerichtshof genau, sogar?
Ich glaube, letzte Instanz, letzter Tag. Es ist noch nicht verkündet, aber ich glaube, es gibt, der Richter hat, glaube ich, was gesagt.
Okay.
Und beide Parteien haben das zur Kenntnis genommen und versuchen sich jetzt ohne Urteil vorher nochmal. Und dann gibt es irgendwann den letzten Verhandlungstag, wo der Richter dann was sagt. Und entweder ist bis dahin was passiert oder er muss echt hart ansagen, was Tango ist.
Genau, und je nachdem, wen man fragt, sagen halt gerade auch Leute, die es damit St. Pauli eher gut meinen, ja, das ist ja total der Knebelvertrag und wir sind total über den Tisch gezogen worden, ja, und wir kriegen jetzt fast gar kein Geld. So, das stimmt halt auch nicht, weil wir kriegen ja eine bestimmte Lizenzabgabe, wir kriegen auch pro verkauftem Teil, beziehungsweise haben das in der Vergangenheit immer schon noch eine Summe bekommen. Ich glaube, nur jetzt ist halt dieser Anteil, den wir bekommen, deutlich erhöht worden für die weitere Verhandlung. Und jetzt,
da bin ich mir nämlich halt nicht sicher, ob wir, ich weiß, 30% vom Gewinn, den Absolut mit unseren Produkten macht. Nur vom Reingewinn, nach Steuern sozusagen.
Ja, was? Aber vorher schon eine Lizenzabgabe.
Okay. Ja, siehst du, da geht's schon los, ey.
Und dann muss man sich
ja Sport 1 Heini an.
Erzähl, ja. Und du hast natürlich auch, als Absolut Kosten, die der Verein so nicht hat. Dadurch, dass er sich da nicht drum kümmern muss. Also deswegen, ich finde, das ist immer sehr, sehr, sehr schwarz-weiß dargestellt worden in den Medien und die Wahrheit liegt dann doch irgendwo eher dazwischen. Und genau, unstrittig dürfte sein, man könnte als Verein da sicherlich besser dastehen, als man finanziell in dem Konstrukt bisher tat. Das wird jetzt ja auch passieren und alles weiter wird man sehen. Sebastian.
Wobei ja die Frage eigentlich noch ein bisschen anders beleuchtet werden kann, ne? Weil ob das nun Absolut abräumt, die Kohle, oder der Verein, ist ein Unterschied, klar. Trotzdem ist der Verein über Absolut natürlich merchandising-technisch einfach mal massiv aktiv und haut da Kram raus ohne Ende.
Du meinst, was man als Verein so gar nicht leisten könnte, oder?
Nee, ich meine jetzt gar nicht die Diskussion Absolut oder Verein selber vermarkten oder so, sondern eher die Grundfrage, die sie ja dir gestellt haben, von wegen, ihr seid ja so kommerziell. Wie stehst denn du dazu? Und da frage ich mich dann halt so ein bisschen so, ja, aber die Leute kaufen es und ich kann das irgendwie... Ich kann Fanartikelverkauf auch in großem Stil gut finden, trotzdem sagen, Kommerzialisierung als solche sollte kritisch begleitet werden zum Beispiel.
Genau, und auf die Position habe ich mich dann auch zurückgezogen. Also was soll man machen? Ich will doch niemandem verbieten, Merchandise zu kaufen. Die Leute kaufen das ja, weil wir eine geile Fankultur haben. So, ne? Das ist ja, da kommt ja eins zum anderen, ob jetzt die Henne oder das Ei zuerst da war, da will ich mich aber halt mit so einem Sport-1-Heini nicht drüber auseinandersetzen.
Und was man ja auch mal sagen muss, der Verein macht Merch, ja, das wird aber von der aktiven Fanszene in Anführungsstrichen fast überhaupt nicht angenommen. Und wenn wir jetzt alleine mal hier im Raum gucken, wir sind zu viert. Gut, Wilko als Fashion- und Beauty-Beauftragter ist natürlich adrett gekleidet, aber die anderen drei Personen haben ein Shirt des 1910 Museums an, ein Shirt des Fanladens an und ein Poloshirt des Fanladens an. Sprich, da hat der Verein mal
genau
0 Cent von bekommen und das ist auch okay so.
Außer den Totenkopf-Pulli kaufe ich mir nichts Offizielles.
Ich stehe durchaus auf das Zeug, da stehe ich ja auch zu, aber ich habe da auch kein Problem mit. Also so, es ist ja, ich finde es jetzt auch nicht verwerflich, Merchandise zu verkaufen. Ich finde es verwerflich, genau, keine Ahnung, da gibt es ganz andere Sachen, über die man diskutieren könnte. Aber
Montagsspiele.
Keine Ahnung, eben Susis Schuhbar, ja, Club, genau, also so alles Dinge, wo man irgendwie sagen kann, was ein Scheiß. Aber dass die T-Shirts und Pullis bedrucken und Handyhüllen und dann irgendwie einen Totenkopf drauf und damit Geld verdienen, sollen sie doch. Freue ich mich drüber, wenn wir mehr Kohle haben.
Grundsätzlich akzeptabel. Es ist natürlich aus Fansicht, wäre es schon irgendwie wünschenswert, wenn der Verein diese ganzen Geschichten unter seinen Fittichen hätte, dann hättest du auch irgendwie einen Ansatz, durchaus auch mal Kritik zu üben. Oder ist es, glaube ich, dann einfacher, da auch mal inhaltliche Kritik zu üben. Ne? Wenn ich jetzt, ich will kein allzu großes Fass aufmachen, aber vor Jahren gab es noch große Proteste, sogar in anderen Fanszenen, wenn rosa Klamotten im Merchandise-Bereich in der Frauenlinie aufgetaucht sind. Das scheint jetzt mittlerweile überall so ein bisschen Standard zu sein. Es interessiert sich hier auch wirklich niemand großartig für, aber es ist auch tatsächlich, wäre einfacher mit einem Verein über sowas zu diskutieren, als mit einem anderen Dienstleister oder einer anderen Firma, die da die den Daumen drauf hält.
Da wollte ich mal kurz klugscheißen.
Na.
Weil ich nämlich gelesen, also zufällig vor heute oder gestern gelesen habe, dass Rosa in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, also in der krassen Militarisierung Deutschlands, Stärke symbolisiert hat, weswegen viele Fußballvereine rote Farben als Grundfarbe haben.
Ja, das mit dem Himmelblau für männliche Babys ist auch relativ
jünglich. Durch die Mobilisierung der Marine für den Ersten Weltkrieg. Da haben sich die Geschlechterfarben umgekehrt. Vorher war rosa die bevorzugte Jungenfarbe. Und deswegen gibt es viele Fußballvereine mit roten Trikots, weil die sie nämlich in dieser Zeit gegründet haben.
Warum haben die kein rosa?
Rot ist aggressiver? Keine Ahnung.
Ich glaube, es ist auch so, wenn ich ein zweites Mal klugscheißen darf, Mannschaften in roten Trikots gewinnen öfter als Mannschaften mit anderen Trikotfarben.
Können wir mal kurz über
Pokaltrikots reden? Die Bayern. Scheiße, ja. Wenn wir das gewusst hätten.
Man U.
Ja. Pokaltrikots.
Also dann war das um 1910 herum noch in Ordnung, als der Verein damals seine rosa Klamotten verkauft hat.
Das ist geil. Ja, das finde ich groß. Genau. Die Merchandise-Linie hätte 1910 richtig geil performt. Jetzt nicht. Nee, das wollte ich nur mal, klugscheißern. Aber ja, du hast recht.
Fand ich gut. Ein schöner Exkurs.
Aber es ist ja eine ganz andere Diskussion als die Sport 1 mit dir führen wollte, wahrscheinlich. Also so, wir sind so.
Okay, ja, also wir sind uns einig, optimal. Der Verein darf Merch verkaufen.
Ja, genau. Ja. Nee, mir war es eigentlich nur nochmal wichtig, auch weil Leute auf Twitter zu Recht gesagt haben, dass ich mich da ein bisschen schwach gegenargumentiert habe. Ich war einfach von der Situation ein bisschen überrumpelt, weil das vorher so nicht abgesprochen war.
Was lernen wir daraus? Nehmen wir nie wieder Einladungen an oder kacken wir die nächstes Mal zurück?
Nö, ich würde das schon. Wir sind halt alles Amateure so, ne? Da müssen wir halt mit leben, dass wir Fehler machen. So ist das halt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich rede gar nicht mehr mit Sport1, aber ich würde mich drauf gefasst machen, dass sie sagen, ihr verdient mit Merchandise so viel Geld, dann könnt ihr uns ja unsere paar Werbeblöcke lassen.
Ist das live gewesen?
Ja.
Ja, da muss man einen Text vorbereiten.
Nee, ja, hatte ich ja auch im Prinzip. Ich dachte, es geht ums Spiel.
Aber da war ich total sicher.
Aber man muss ja
sagen, ein Kommentar.
Wenn wir von Fehlern und Sport 1 sprechen, sind wir ja wieder bei Carsten Fuß. Also
ja, das ist aber ja Sport 1 FM und Sport 1 Fernsehen.
Also Daniela, ja. Fuß gibt's auch.
Der rechte und der linke Fuß des Teufels sind die.
Ob der Wolf Christian und der Carsten und die Daniela alle irgendwie in einer WG wohnen?
Ich glaube, die einen sind verheiratet. Glaube ich aber auch nur. Habe ich mir damals so zurechtgelegt.
Also wahrscheinlich
die mein Daniela Weltbild irgendwie zu ordnen. Beiden.
Ja. Ja. Haben die, ja. Okay. Haben die ein Füßchen?
Wahrscheinlich auch das so, Füßchen jetzt, von ihrem Baby auf der Bauchdecke
jetzt
tätowiert.
Jetzt muss ich tatsächlich kurz mal aufstehen. Jetzt die Frage, machen wir generell mal einen kleinen...
Dann machen wir doch jetzt mal...
Lüften, oder soll
ja,
ich
da bin ich auch dabei.
Kurzer Break. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Zweiter Teil. Wir haben noch das Spiel bei RB Leipzig auf dem Zettel, welches bekanntlich mit 1:0 am Sonntag gewonnen wurde. Und wir haben uns externe Expertise eingeladen, nämlich im Zug nach Hause war ich unterwegs und habe Stimmen gesammelt. Wir werden jetzt gleich drei Gruppen hören, nämlich zum einen Jan Gabius und Spaddel, die uns erstmal das Spiel zusammenfassen. Danach Junior in seiner ersten Spielzusammenfassung ever. Und last but not least Frank, der noch etwas zu Ralf Rangnick sagen will. Viel Spaß.
Unser Frank, oder?
Frank, Hollywood Frank. Ach,
guck mal an.
Ja,
ja. Ja, das ist wirklich geballte Expertise. Schlauer geht's nicht.
Schlauer geht's nicht, hören wir mal rein.
So, ICE Rückfahrt aus Berlin. Wir sind in Berlin umgestiegen, nachdem wir aus Leipzig gefahren sind. Und ich habe jetzt hier Jan und Spaddel da und die werden jetzt total eloquent und kompetent vor allem uns erzählen, wie das Spiel gelaufen ist. Jan, magst du kurz mit einem Fazit beginnen?
Ja, erstmal hat uns in der Anfangsphase der tolle Pfosten gerettet und irgendwann kurz vor der Halbzeit hat der großartige Lennarty sich den Ball geschnappt und ich glaube, es war links unten.
Ja.
Links unten ist er dann eingeschlagen und die Halbzeitführung haben wir dann erstmal mitgenommen in der zweiten Halbzeit. Was passierte dann, Spaddel?
Keine Ahnung, aber ich bin insgesamt hellauf begeistert jedenfalls. Taktisch super eingestellte Mannschaft gewesen heute. Die Leipziger haben natürlich sehr auf gegen den Ball gearbeitet und immer sehr kompakt gestanden, aber die Flankenwechsel, also die Wechsel auf die Flügelwechsel, wollte ich sagen, haben sie halt gut gespielt. Das hat zwei, dreimal geklappt und es hat uns irgendwie am Ende einen Sieg gebracht, am Ende ein bisschen Glück gehabt. Aber.
Wunderbar. Jan, möchtest du noch was hinzufügen?
Immer hellwach, jeden Zweikampf angenommen, fast jeden gewonnen, glaube ich zumindest, dass wir fast jeden gewonnen haben.
Spieler des Spiels, Marc Schadkowski?
Marc Schadkowski, Waldemar Sobota, ganz klar. Und Bernd Nerich durchgespielt. Fand ich sehr gut. Ich glaube, er hat ganz schön auf die Wade gebissen.
Alles klar, vielen Dank.
Also Leipzig hat besser ein Spiel gefunden und hatte bessere Torchancen als wir. Und haben wir Glück gehabt, dass wir nicht in den Rückstand geraten sind. Nach einer halben Stunde haben wir dann auch bessere Torchancen gehabt. Und durch Lennarty sind wir dann durch ein wunderschönes Tor in Führung geraten. In der zweiten Halbzeit müssen wir noch ein Tor machen und dann haben wir hinten gut gestanden und dann haben wir verdient gewonnen.
Ich möchte noch ein paar Takte sagen zu Ralf Rangnick, der ja immer ein sehr, sehr Selbstbewusstsein am Tag legt mit seinem Spruch von wegen, wenn er seine Mannschaft trainieren sieht, dass er das Gefühl hat, von einer anderen Sportart reden zu müssen. Dem kann man zustimmen. Ist nur zu dumm für die Leipziger, dass eben halt gerade Auslaufen und Stolpern noch nicht olympisch anerkannt ist. Vielleicht wird sich das in der Zeit ja ändern. Also ich rate den Leipzigern Tempomutanten, einfach mal ein bisschen mehr Fußball zu spielen. Dann klappt das auch mit dem Aufstieg.
Soweit die Stimmen aus dem Zug. Ich denke, Junior auf jeden Fall mit einer besseren Spielzusammenfassung als Spaddel, aber sonst
ja.
Kann man den dreien nur zustimmen.
Ja.
Müssen wir zum Spiel, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Wir haben ja ganz viel auch vorhin schon bei den anderen Spielen jeweils dazu verloren, wie die Spielorganisation sich deutlich verbessert hat, die Defensivorganisation und so weiter. Sebastian?
Ja, möchte ich nochmal unterstreichen. Das war defensiv bis auf die ersten 20 Minuten meiner Wahrnehmung nach tatsächlich das beste Spiel bisher diese Saison. Was die Organisation anging, was die Viererketten anging, Leipzig ist relativ wenig durchgekommen, nachdem St. Pauli sich so ein bisschen ins Spiel gefunden hatte. Schadkowski und Alushi machen das irgendwie gefühlt immer besser. Klar, verlieren die auch mal einen Ball oder so, aber das war zentral schon sehr dicht. Ich habe es bei Sky geguckt und der Kommentator war auch irgendwie sehr, sehr der Meinung, dass die Mitte einfach mal durch die Mitte ging nichts für Leipzig. Da standen wir bombenfest und wenn, dann sind die ja meist über Standards gekommen. Die haben wir weggeschädelt. Und die zwei, drei Chancen, die dann ein bisschen höherwertiger waren für Leipzig, waren dann immer irgendwie eher Tempo-Fußball und Konter. Nur jetzt mal aus Leipziger Sicht, das kann es ja auch nicht sein, wenn du dich in einer Liga, wo alle auf Umschaltspiel fokussiert sind, selber auf Umschaltspiel fokussierst, sondern sagst irgendwie, wir spielen wie von einem anderen Stern und alle anderen denken sich, leck mich, wir stehen uns hinten rein, kommt doch. Und dann kommt nichts, dann ist halt irgendwie relativ Sense. Lennys Tor fand ich geil. War gefühlt auch irgendwie eine Kopie des Tors gegen Leipzig im Spiel bei uns letzte Saison. Weiß ich gar nicht, aber auch nee, so.
Da hat er ja diesen oder war ewig das langen Alleinlauf gemacht, wo er den dann noch im Fallen irgendwie an Coltorti über ihn rüberlupft.
Ach so, stimmt, wo alle davon ausgingen, nach
jetzt dem Pass von Schmeichel. Jetzt hat er ihn zu weit vorgelegt, ja genau.
Aber jetzt, super Ding, irgendwie mit dem Rücken zum Tor, Ball irgendwie kurz angenommen, um den Gegner gedreht, reingemacht.
Geiles Weil Spiel. Max Schatkowski es nicht schafft, den Ball anzunehmen.
Ja, das kann man so sagen. Ist aber böse.
Ja, nee, aber ist ja auch mal gut.
Ja, also, und
kann ja mal sein.
Geiles Ding, super, dass es geklappt hat. Er muss noch 9 machen, dann habe ich mit meinem Tipp recht.
Schafft er.
Ja, sind ja noch, was weiß ich, 40 Spiele oder was. Das wird schon hinhauen.
32. Mit Relegation.
Großzügig aufgerundet.
Ja. Nee, also ich denke auch, es kann natürlich ganz anders laufen, wenn Selke, als er frei durch ist, das Ding macht und Himmelmann nicht hält, wenn Forsberg nicht den Pfosten trifft, sondern das Tor, dann macht Leipzig damit das 1 oder dann schon 2-0 und macht im Zweifel noch 2-3 Stück hinterher.
Ja, nur da hat Frank ja recht, müssen sie halt Fußball spielen, weißt du, wenn du irgendwie aus den Situationen nicht aufs Tor schießt, sondern vorbei, bist du selber schuld.
Ja, genau.
Also Qualitätsproblem.
Möglich. Sitzt das auf der Trainerbank oder steht es auf dem Platz?
Überall. Ist da die Frage. Überall Qualitätsprobleme.
Habe ich ja dann hämisch gelesen, wie ist das denn, wenn sich Rangnick als Trainer selber entlassen muss?
Ja. Dann wird's teuer.
Auf jeden Fall. Das auch, ja, würde ich auch sagen. Da,
aber beim
der Mann handelt dann so eine hohe Ablöse mit sich selber aus, dass der Sportdirektor auf jeden Fall wackelt, der Stuhl.
Der dann auch noch abgefunden werden muss. Ja.
Dann,
also ich bin halt da schon auch bei Frank, man hat, also wir haben ja auf der Rückfahrt dann viel drüber gesprochen und es gab eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo Davy Selke halt auf rechter Position in den Strafraum reinläuft und eiskalt dann auch bis ins Seitenaus weiter sprintet mit dem Ball. Und das war wirklich exemplarisch, weil Leipzig ganz oft mit viel zu viel Tempo versucht hat, irgendwas zu machen und du genau gesehen hast, entweder sie können es nicht und es reicht die Qualität dafür nicht, oder sie haben sich in den ersten 20 Minuten so sehr verausgabt, dass es dann halt zumindest in dieser Phase der Saison noch nicht dafür reicht, das so über 90 Minuten durchzuziehen.
Fand ich im Übrigen die eine Szene in der zweiten Hälfte, wo Paulsen gegen Sobich den Zweikampf gewinnt, halb allein aufs Tor zugeht, irgendwie rechts ist glaube ich noch Ziereis, er spielt dann Ziereis vorbei, auch wieder auf Selke, der dann so rechts, 2-3 Meter rechts vom Tor irgendwie versucht, diagonal links unten reinzuschießen. Himmelmann stand halt relativ mittig und er schießt dann so 3 Meter am Tor vorbei. Wenn ich mir überlege, wie die Diskussion ist und dass der Mann mal 8,5 Millionen gekostet hat und irgendwie eigentlich Erstligastürmer sein soll, frage ich mich schon, das ist eine Szene, wo bei uns alle diskutiert hätten, warum Verhug den wieder vorbeigeschossen hätte. Also so, das war jetzt entweder zu schnell gelaufen und dann scheiße abgeschlossen oder kann halt doch nur laufen.
Ich weiß gar nicht, ob das so weit am Tor vorbei war. Ich glaube, also gefühlt eher aus dem Gästeblock heraus war das ganz schön knapp.
Im Fernsehen sah man im also ich finde, du siehst oft in dem Moment, wo der Ball den Fuß verlässt schon, ist das irgendwie vielversprechend oder nicht. Und ich war total entspannt, als der Ball da irgendwie aufs Tor zurollte, wusste ich sofort, der geht vorbei. Und witzigerweise war das aus der Perspektive, die bei diesem Pfostenschuss in der ersten Hälfte war auch so, dass ich irgendwie sah oder dachte zu sehen. Manches Mal hört man sich ja auch, aber es war so, ja, der geht nicht rein. Alles gut.
Es wäre auch nicht verdient gewesen, ne? Also nee, tatsächlich nicht. Obwohl die Chancen irgendwie da waren. Ich glaube, Mike hat das wirklich sehr gut so zusammengefasst, dass da irgendwie der Anspruch und Wirklichkeit sehr weit auseinanderklaffen. Und wir haben gespielt, was wir können. Und was wir spielen, können wir im Moment unglaublich gut. Doppelsechs hatten wir, fantastisch. Was Tschatkowski hat gefühlt, jeden Defensiv-Zweikampf gewonnen. Und alle haben gebissen und alle wollten. Und alle hatten dieses Ziel, haben an einem Strang gezogen. Alushi in der Schlussphase extremst abgewichst unterwegs gewesen. Das ist alles, was uns letzte Saison gefehlt hat, funktioniert jetzt. Und deswegen ist das hochgradig verdient. Und da können sie noch 3-mal gegen Pfosten schießen. Leipzig hätte da gar nichts verdient in dem Spiel.
Zumal man ja auch sagen muss, Wasser in den Wein, Alushi hätte ja auch locker da 2-0 machen können in der 94. oder wann.
Müssen. Wo der Torwart draußen war. Ach, aus 30, 40 Meter, wo er schießen muss.
Wo Dingens Chong sich irgendwie rechts durchsetzt an der Strafraumgrenze und dann in die Mitte passt. Ach, und Alushi dann halt auch vorbeischießt.
Ja, das ist richtig, genau.
Den muss er eigentlich machen.
Genau, und es gab eine Situation vorher, wo der Torwart irgendwie 30, 40 Meter aus dem Tor raus war, wir den Ball an der Mittellinie hatten in der Kontersituation, da musst du eigentlich auch schießen, den haben wir irgendwie dann auch nach rechts rausgespielt, glaube ich. Dann ist das auch ein Tor oder eine rote Karte, wenn man den Torwart da richtig unter Druck setzt mit dem Ball. Genau, aber das ist ja, das hatten wir beim Karlsruhe-Spiel auch schon gesehen und gegen Fürth irgendwie auch. Wenn wir die Konter noch besser ausfahren, dann sind das Kantersiege demnächst.
Und man muss ja auch sagen, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Wilko, willst du nicht was sagen?
Ja, ich wollte eigentlich nochmal auf die unfassbaren 5 Minuten Nachspielzeit. War das Spiel, ne?
Ah, das haben wir, das haben wir diskutiert am Bahnhof.
Und habt ihr eigentlich auch so einen Rauschen auf den Ohren gerade?
Ja, ganz leicht. Aber nicht störend, aber so ein bisschen.
Bei mir ist es, na egal. Vollkommen unverständlich?
Nee, gar nicht.
Überhaupt nicht?
Also wir haben in der 88. Minute darüber diskutiert, wie viel es werden. Ich habe gesagt 4, Frank hat gesagt 5.
Echt?
Ja.
Das finde ich ungewöhnlich. Also ich fand's für das, was passiert ist, überraschend viel.
Nerich hat lange gelegen.
Nerich hat lange gelegen, das war richtig lange.
3,5 Minuten hat mir jemand erzählt, hat dann mitgestoppt.
Echt?
Und Buchtmann hatte auch noch diese Situation, wo Buchtmann mit dem Kopf von dem anderen zusammengeknallt ist.
Das war auch auf dem Platz,
das hat mir sogar vom Fernseher wehgetan.
Ja. Und die zwei Sachen zusammen, du hast bei jedem Spiel hast du 2-3 Minuten Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit, in der ersten komischerweise nie, nur 1 oder 2. Und mit den 2 Szenen habe ich gesagt, also es müssen 4 sein und Frank hat gesagt 5 und das war's dann auch. Aber wir haben am Bahnhof dieselbe Diskussion gehabt, da haben auch welche zu uns gesagt, das hätte nicht mal eine sein dürfen. Habe ich gesagt, naja gut, wenn es danach ginge, hätte ich schon zur Halbzeit abgepfiffen.
Aber
das hast du sehr klug gesagt.
Ja, danke.
Wenn wir es von der Nachspielzeit haben, mal allgemein vom Schiri, ich fand, der hat irritierend wenig Gelb gezeigt.
Ich habe auch in der 70 Minuten oder so gedacht, der hat, also das ist auch jetzt so ein Phrasending, aber der hat seine Karten gar nicht mit.
Weil teilweise fand ich, ich glaube, wir hatten relativ schnell 1 oder 2, irgendwie Nerich hat eine gekriegt. Mhm. Ich weiß nicht, noch, Buchtmann hat irgendwann noch eine gekriegt. Und ich fand, Leipzig hat gerade im Mittelfeld relativ viel, was für mich taktisches Foul gewesen wäre, gemacht. Wo dann ja auch mal eine Gelbe drin ist. Und auch so Nicklichkeiten, die Geschichte mit Buchtmann, da hat dann, glaube ich, der Gegner auch irgendwie Gelb für gesehen.
Ja, wobei das kein Foul war für mich.
Für mich schon, er stellt sich da direkt in den Laufweg und geht mit dem Kopf voran, also der Kopf war da, oder die Körperhaltung sah zumindest so aus, als wäre er so ein bisschen nach vorn gebeugt. Bisschen dumm, wenn Buchti dann dagegen läuft, kriegt er den Kopf halt auch ab, aber das fand ich schon grenzwertig und insgesamt fand ich den Schiri ein bisschen zahm.
Wir haben sogar richtig viele gelbe Karten gekriegt.
3 haben wir gekriegt.
3. Ja.
Finde ich viel.
Unfaire Tretertruppe.
Was für eine Note hat der Schiri im Kicker, Sven?
2,5. Souveräne Spielführung trotz einiger Probleme in der Zweikampfbeurteilung.
Ach, das sind Kicker-Ausrisse. Ja, jetzt verstehe ich das.
Analog alles hier vorliegen.
Der Kollege hat da tatsächlich Ausrisse aus dem gedruckten Kicker rumliegen. Das ist clever. Ich habe heute noch ewig gesucht.
Ein Abonnent der alten Schule.
Respekt.
Ja.
Apropos Abonnent. Habt ihr euch 11 Freunde gekauft? Ihr habt sicher alle im Abo, ne?
Nein. Nee.
Nicht. Ich hab
niemand hat die 11 Freunde. Mal.
Oh, okay. Ich habe im Abo.
Ich habe sie gekauft.
Und lohnt sich? Ich überlege, morgen noch loszugehen.
Ich finde ihn natürlich ganz gut.
Ja, ich finde ihn auch ausgewogen, informierter als vieles, was man sonst liest.
Das ist echt nur ein Artikel oder was?
Und ja, aber ein relativ langer, also 5-6 Seiten Text.
Nee, dafür kaufe ich das nicht.
Okay, ich kann sie dir sonst einscannen und schicken. Nein.
Das wäre ja Diebstahl. Das machen wir
ja nicht. Ja, nee. Beweissicherung ist das. Mache eine Sicherungskopie. Also ich, wie gesagt, Nachspielzeit fand ich okay. Also das.
Na gut. Dann finde ich das auch okay.
Ich habe mich im Stadion auch extremst gewundert, muss ich sagen. Aber wenn ich dann höre, dass Nerich 3,5 Minuten gelegen hat, okay.
Das kam mir auch nicht so lange vor.
Aber wie ist die Regelung pro Tor? 30 Sekunden oder eine Minute?
Es gibt keine Regelung.
Nee?
Tore sind Teil des Spielgeschehens und werden dementsprechend erstmal normal nicht nachgespielt. Nachgespielt wird halt alles, was außergewöhnlich ist. Also wenn einer länger liegt als normal bei einem Foul oder wenn irgendwie das Spiel aus anderen Gründen unterbrochen ist oder wenn der Torjubel 5 Minuten dauert oder so, sagt zumindest die Regel und das Wissen, was ich so bei Colinas Erben angesammelt habe.
Genau, die haben das ausführlichst schon mal dezidiert erläutert, warum Tore keine Nachspielzeit mehr sind. Das ist so ein Mythos aus der TV-Berichterstattung, glaube ich. Okay.
Würde mich auch wundern, wenn das nicht normiert wäre in Deutschland. Also ich wette, es gibt so kleine Zettel, wo drauf steht, einer liegt lang, 2 Minuten, gelbe Karte, 30 Sekunden. Das lassen die Leute nicht. Das ist der DFB. Die lassen das doch nicht nach Gefühl machen.
Ja, aber Tore haben halt pauschal keine Nachspielzeit zur Folge, es sei denn, es ist ein exzessiver Torjubel, der daraus folgt.
Trikot aus, auf den Zaun, gelb-rot, tschüss. Wo war das denn neulich, als da einer gelb faul, Vorteil laufen lassen, gleicher Spieler nochmal faul, abgepfiffen, gelb, rot, in einem Rutsch weg.
Spricht für den Schiedsrichter erstmal.
Ja, wo habe ich das denn noch? Ach, Köln? Also, naja, habe ich auf jeden Fall. Ist auch egal.
Egal. Ja, noch was zum Sportlichen in Leipzig, sonst können wir zum Drumherum kommen.
Himmelmann wieder mit einer sehr guten Partie.
Und wieder mit einer 3 im Kicker bewertet.
Ja.
Da könnte ich ausrasten.
Wobei,
ich sagen, das ist ein Witz.
Ich umgekehrt fand teilweise die Berichterstattung und auch was man so bei irgendwelchen Internethuben gelesen hat, so rettet uns, hält uns im Spiel, wo ich dann wieder dachte, so die Dinger, die er dann gerade gegen Ende des Spiels gehalten hat, dafür ist er halt auch erstmal Torwart. Die fand ich alle nicht so brenzlig, dass die jetzt unhaltbar waren, aber solide Leistung und vor allem mit dem Fuß nochmal sehr verstärkend, was die Defensive angeht. Also als letzter Defensivspieler funktioniert das ziemlich gut für zweite Liga.
Ich finde ja, bei Auswärtsspielen als Torwart eine zu Null zu spielen, ist pauschal schon mal immer mindestens eine 2,5. Tendenziell besser. Und bin aber auch über die 3 gestolpert und in der Einzelkritik im Abendblatt steht, er hätte, ich weiß das wortliche Zitat nicht mehr, aber sinngemäß halt Probleme in der Strafraumbeherrschung. Ist mir in dem Spiel nicht so aufgefallen. Bin ich drüber gestolpert.
Bei der Argumentation pauschal Auswärtsspiel, da kann ich dir jetzt mal gar nicht folgen tatsächlich. Ich glaube,
naja, Auswärtsspiel bei einem
irrelevant für die Bewertung.
Ja, aber naja, weil wir aufs Tor schießen? Eher defensiv.
Ja, okay. Also, dann lassen wir das stehen. Aber ich finde, er hat eine exzellente Torwartpartie gespielt auf allen Ebenen und natürlich hat er keine Strafraumbeherrschung und keine Ausstrahlung wie Jens Lehmann zu seinen besten Zeiten. Dann wäre er aber auch nicht bei uns. Aber ich finde, das hat uns nie in akute Gefahr gebracht im Spiel. Also wenn das nicht eine glatte 2 war, ja, ein exzellentes Torwartspiel gemacht, 1-0 gewonnen, Bene.
Ja.
Sogar besser als Bene.
Was ich bei Himmelmann...
Den kann man nicht liegen lassen.
Sehe ich ein. Oh, Bene, muss ich da noch was sagen. Ja, mach mal.
Diese Saison sehr großartig finde, ist das, was er macht, wenn, ich sag jetzt mal, böse Chauner auf der Linie oder irgendwo im 5-Meter-Raum rumgedödelt hätte. Nämlich, wenn der Ball irgendwie bei uns ist oder so. Also das Mitspielen, während das Spiel sich irgendwo im Mittelfeld ereignet, finde ich auch im Verhältnis zur letzten Saison nochmal verbessert. Das mag auch so ein Ego-Ding sein, aber so, es wird relativ viel immer mal wieder der Torwart mit einbezogen. Er geht auch relativ weit raus und haut da Bälle weg, die dann irgendwie teilweise andere Torhüter halt dann durch Stehenbleiben am 5-Meter-Raum irgendwie versuchen zu entschärfen. Das ist schon ein sehr modernes Torwartspiel, was da teilweise passiert ist, finde ich sehr erfreulich. Also moderner Fußball auf dem Platz sieht ganz gut aus bei uns im Moment.
Was wir gar nicht so betont haben, also das 3-1 gegen Fürth, wäre mit Schaumann nicht gefallen.
Ne, der Ball wäre irgendwo im Ausgelandet oder hätte halt noch 2 Minuten im Strafraum rumgelegen.
Ja, nichtsdestotrotz, Ron-Robert Zieler ist bei Freistößen so schlecht, dass Schaumann vielleicht demnächst mal zum Einsatz kommt.
Du hast den Rasenfunk gehört?
Ja. Schönen Gruß an Max Jakob Ost. Noch was zum Sportlichen in Leipzig. Erstmal nicht, kommen wir zum Drumherum. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Logo-Gate. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, der FC St. Pauli hat mindestens schon letzte Saison das Logo des Vereins RB Leipzig nicht auf seiner Homepage gezeigt. Auch beim Heimspiel war es nicht auf der Anzeigetafel. Und der Name wird halt möglichst vermieden. Stattdessen steht nur Leipzig dort, auch ohne das Kürzel RB. Beide Hamburger Boulevardblättchen haben jetzt sich vor dem Spiel erdoft, dies als Neuigkeit zu präsentieren und zu sagen, das ist ja ein Ding und das geht ja gar nicht und wieso macht St. Pauli sowas? Dabei ist es halt einfach nur ein alter Hut. Und man hat das dann noch mit so ein paar halbgaren Zitaten aus Leipzig unterfüttert, wo man wahrscheinlich auch RB Sachen so ein bisschen in den Mund gelegt hat im Zweifel. Oder sehr geschickt die Sachlage dargestellt hat, sodass RB sich dann zu Statements hinreißen ließ, unter anderem bezüglich des Gästekontingents, was dann im Nachhinein auch nochmal klargestellt wurde. Unterm Strich ein riesiger Kindergarten, der eigentlich keiner Erwähnung bedürfte, aber eben trotzdem von den Medien jetzt und auch von anderen Medien halt sehr aufgegriffen wurde.
Ja. Sven. Zumal man ja auch noch sagen muss, das war ja nicht mal unsere Erfindung, sondern das hat Kaiserslautern, glaube ich, das erste Mal gemacht in der letzten Saison, dass sie das Logo im Stadion nicht präsentiert haben. Wir haben das, glaube ich, letzte Saison aufgegriffen. Keine Sau hat's interessiert.
Und Düsseldorf auch, ja.
Genau. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das auch von Leipziger Seite lanciert wurde, das Thema. Also es gibt da
Vermutungen.
Es gibt ja Vermutungen tatsächlich, dass sie es an die Bild-Zeitung durchgesteckt haben. Dann hat sie Mopo abgeschrieben. Dann hatten wir hier auf einmal so ein großes Thema. Recht spannend finde ich tatsächlich, wie das offensichtlich ja so eine Medien- oder Internetöffentlichkeit dann auf die Palme bringt oder überhaupt interessiert. Das ist ja ein absolutes Nicht-Thema in einem Spiel, was halt eigentlich im Vorfeld keine anderen Themen geboten hat. Na gut, okay, der sportliche Anreiz war natürlich da, ne? Aber es wurde schon ganz schön aufgeblasen. Also mein Eindruck ist, dass es tatsächlich von Leipzig lanciert wurde, um das Spiel ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Und den Verein RB.
Aber das war doch auch, war das nicht auf der Mopo sogar irgendwie Titelthema? Weil ich meine, ich ging irgendwie durch den Bahnhof und das lachte mich so an, dieses irgendwie St. Pauli streicht RB-Logo oder so. Und ich dachte so, hä? Was ist denn das Thema? Eben, das war letzte Saison schon so. Und selbst wenn nicht, also so, haben wir echt nichts zu diskutieren.
Und man muss sich wundern, was es dann für Auswirkungen hat. Also es war halt wirklich im Vorfeld des Spiels ja auch, wurden die letzten Aufeinandertreffen irgendwie bewertet und da war halt klar, okay, von diesem Spiel ist nicht Großartiges in Sachen Fanrivalität zu erwarten. Dann kam auf einmal dieses Thema auf und am Ende der Woche, kurz vor dem Spiel, waren tatsächlich alle Seiten doch relativ aufgebracht, was jetzt das Spiel angeht. Also vor allem tatsächlich auch die Leipziger Seite, die gesagt hat, oha, Hassduell, das Wort ist nicht gefallen, aber es war dann auf einmal in aller Munde, dass es hier ein schwieriges Duell geben wird und dass die Leute hoch emotionalisiert zum Spiel fahren.
Welche, unsere oder deren?
Unsere.
Weil wir das Logo auf der Homepage nicht haben.
Ich könnte mir vorstellen, also ich habe das so interpretiert, dass es irgendwie der Auslöser war. Das war am Anfang der Woche alles noch easy, alles klar, St. Pauli kommt, jeder hatte auch in Erinnerung, wie das letzte Heimspiel hier gelaufen ist. Den Fans wurden zwar keine Liebesbekundungen zum Teil.
Ja,
das wollen wir manchmal ausblenden, aber, Alter, aber es lief
Einzeltäter.
Genau. Es lief halt alles so für die ist das ja ganz neu gewesen. Es ist ja in der Regel so, wo die hinkommen, werden sie angefeindet. Das ist hier weitestgehend ausgeblieben.
Aber das war doch auch letztes Auswärtsspiel schon so, da war ich in Leipzig, da war es auch eigentlich total entspannt und es gab von unserer Seite ja nicht mal den sonst typischen Protest gegen Rasenball irgendwie, sondern es wurde halt Support gemacht.
Da war es ganz genauso und am Ende waren alle ganz aufgeregt. Das Spiel war ja auch ein Sicherheitsspiel, Sicherheitsstufe 1. Das heißt Alkoholverbot, verstärktes Polizeiaufgebot. Und wir haben das versucht zu vermitteln, ey Leute, für euren Verein interessiert sich hier keine Sau. Hier ist irgendwie am 12.09. eine Faschodemo, eine Hul- und Faschodemo angesagt. Das ist hier unser Thema und zu euch fahren wir hin, gewinnen und alles andere interessiert hier eigentlich niemanden. Die Message kam aber offensichtlich nicht an, wenn man sich das dann am Spieltag anguckt, was da los war. Also ne, wenn sich jetzt beklagt wird über 2 Millionen Polizeieinsatzstunden im Rahmen von Profifußballspielen pro Saison, dann muss ich mich da schon sehr wundern, dass da in Leipzig nach den Erfahrungen der vorherigen Spiele Hubschrauber permanent kreist, dass da wirklich Polizei auf jedem Meter präsent ist. Das ist aberwitzig. Und unnötig.
Da blieb für Heidenau dann nicht viel über.
Ja, genau.
Ja, das ist nämlich genau Helden die mehr, Scheiße.
Ja, genau. Das ist absolut
dann,
so.
Die hatten alle letzte Wochenende dann Schicht und Dienst und so, da können wir sie unter der Woche nicht in die Provinz jagen, ey. Das ist dann nämlich genau die Scheiße.
Und das ist wirklich so. Wir wiederholen uns da ja, das ist ja immer wieder Thema, was immer wieder aufkommt. Aber mir fällt wirklich alles aus dem Gesicht, wenn ich sehe, dass da ein Hubschrauber nach dem Abpfiff über dem Stadion steht. Wieso? Und du hast aus dem Gästeblock 300 Leute, die zum Bus gehen und 200, die zum Bahnhof fahren und der Rest steigt in die Autos und fährt weg. Es gibt eine komplette Fantrennung. Absurd und kontraproduktiv finde ich sowieso. Aber das ist absolut nicht nachvollziehbar.
Ich hatte es ja auch geschrieben, also ich war mit Junior da und wir waren da halt dann auch diesen ewig langen Weg am Fluss entlang bis zum Gästeblock und wenn man dann noch 100 Meter weiter geht, ist man ja quasi am Ausgang dort und kann dann über diese Festwiese, wo am Tag vorher die Toten Hosen gespielt hatten, deswegen die ganzen Leute in den Toten Hosen T-Shirts unterwegs, zu einer Aral-Tankstelle. Und da war ich verabredet noch mit dem RB Leipzig-Fan, mit dem ich vorher vor dem Spiel halt auch das Vor-dem-Spiel-Gespräch gemacht hatte. Und es wären von da halt ungefähr noch 5-6 Minuten zu Fuß gewesen, maximal 10. Wir durften da aber nicht durch. Und auch mein Verweis darauf, dass ich da meinen 7-jährigen Sohn an der Hand habe und weit davon entfernt bin, jetzt hier irgendwie die Welle loszutreten, reichte da nicht. Aber, und das ist halt das Aberwitzige, man hat uns empfohlen, dann doch außenrum zu marschieren. Das wäre dann in Ordnung. Das dauert aber dann handgestoppte 45 Minuten. Und bis zum Gang zurück, wo uns die Shuttlebusse rausgelassen haben, war halt dann Polizei. Ab dort war dann keine Polizei mehr. Das heißt, mich 35 Minuten ohne Polizeibegleitung da langlaufen zu lassen, ist also besser, als mich da 5 Minuten langlaufen zu lassen. Völlig aberwitziger Schwachsinn. Das haben wir dann trotzdem gemacht und sind dann natürlich auf dem kürzeren Weg wieder zurück zum Gästeblock, sodass ich der Polizeikarte dann von hinten auf die Schulter tippen durfte und sagen durfte, hallo, jetzt darf ich aber rein. Und hab dann auch nochmal gesagt, was soll denn der Schwachsinn? Und dann kam halt allen Ernstes, ja, wir haben unsere Anweisungen. Sie können sich ja bei meinem Einsatzleiter beschweren, das tun Sie ja auch nicht. Und da wäre ich ihm fast ins Gesicht gesprungen, wo ich gesagt habe, bitte bring den Typen sofort her, mache ich mehr als gerne. Ja, nee, ja, ist gerade nicht erreichbar, aber Sie können das ja über Ihr Fanprojekt dann erfragen. Wo ich dann auch nur gedacht habe, ihr Arschgeigen.
Ja, ja. Ja, so sind Bullen halt, ne? Das niemand muss Bulle sein.
Ja, passt. Feine Sahne Fischfilet. So schließt sich der Kreis zu Starlight Express. Na gut.
Ja, es ist einfach eine völlig... Also, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist eine völlig falsche Risikoeinschätzung da gewesen, aber es ist es ja auch gar nicht. Man muss ja fast davon ausgehen, dass man muss ihn ja fast schon Vorsatz unterstellen. Ja. Weil du kannst ja großen Einsatz fahren und hinterher als Erfolgserlebnis verkaufen, dass alles easy gelaufen ist, aber das war ein Spiel, wo gar nichts passieren konnte. Das Einzige, was da quasi als Risiko einzuschätzen gewesen wäre, wären halt Fans von Drittvereinen gewesen oder dubiose Ordner am Einlass, wo es dann irgendwie zu Clinch gibt. Aber fanszenenmäßig hatte das Spiel weniger Rivalität, gibt's ja kaum. Kannst du fast ohne Polizei machen.
Ja, gibt's nur hier mit, wie heißt der im Süden nochmal, die uns mit Blaskapelle empfangen haben?
Burghausen.
Ja, genau. Wacker Burghausen. Jetzt
ja, also ich denke, damit haben wir zumindest dazu dann zu Logogate und zur Polizeitaktik vor Ort alles gesagt. Im Stadion keine Werbung. Ich weiß, es ist ein bisschen provozierend formuliert, weil es ist natürlich in der Red Bull Arena genug Werbung schon durch den Namen. Aber ansonsten fand ich es relativ angenehm, halt vor dem Spiel nicht mit Werbung dicht geschwallert zu werden, sondern es lief halt nur Musik. Das kann man natürlich sagen, klar, die haben es nicht nötig, logisch. Und dann mein persönliches Highlight, dieser Stadionsprecher. Ich will sowas hier niemals sehen, niemals. Ich fand es ganz furchtbar, aber da vor Ort ein unheimliches Happening und man konnte sich über den Typen schlapplachen. Der hat also die Mannschaftsausstellung dann in seinem weißen Anzug gefeiert, hat den Vornamen in die Kurve gebrüllt. Ja, hat den Vornamen in die Kurve gebrüllt und dann, während die Kurve mit dem Namen antwortete, sprang er wahlweise nach oben mit wie einst bei Dalli Dalli Hans Rosenthal oder vollführte eine Volley-Schussbewegung oder schleuderte den Arm wie ein Baseballwerfer durch die Gegend. Also ganz, ganz, ganz dramatisch schlimm. Wenn man das bei YouTube findet.
Das
sagst du
als Musical-Erfahrener. Das muss ja schon was heißen.
Was soll dieses Musical-Gedisse eigentlich?
Musical ist die Pest der Kultur.
Du guckst doch fast noch schlimmer als Radio-Comedy. Das ist wirklich ganz, ganz niedrig alles. Also quasi das, was wir hier machen.
Entschuldigung. Mike hatte gerade einen Lauf. Wir haben ihn gerade rausgerissen.
Nee, alles gut. Also ich möchte so etwas am Millerntor niemals erleben müssen und es war halt eine. Also der Typ war wie ein Autounfall. Man konnte halt nicht weggucken.
Aber das, ich empfinde gerade tiefsten Respekt dafür, dass du das irgendwie lustig finden konntest, weil als ich letztes Jahr in Leipzig war, ich hatte während des Spiels während des Erlebnisses Leipzig zwei Situationen, wo ich auf den Platz rennen wollte und irgendwen schlagen. Das eine war, als Daniel Frahn Mark Schadkowski kaputt getreten hat und das andere war dieser Stadionsprecher. Das ist wie Radio-Comedy. Radio-Comedy, jetzt sag nicht, wir machen das auch, aber so die, wenn ich da einschalte und ungefähr 0,2 Sekunden höre, will ich mein Radio aus dem Auto reißen und aus dem Fenster schmeißen. So ungefähr ging es mir mit diesem Stadionsprecher, der ging so unfassbar gar nicht.
Ich glaube, es war eine Frage der Erwartungshaltung. Ich war halt auf alles das Schlimme eingestellt, was man mit Fußball-Entertainment verbindet. Und es erfüllte sich so unfassbar wenig davon. Das fängt ja an mit Eintrittskarten für 11 Euro für einen Sitzplatz. Ja, sie brauchen ihr Geld nicht über Eintrittskarten verdienen. Trotzdem ist ein 11 Euro Eintrittspreis oder beziehungsweise 10 Euro plus Vorkaufsgebühr ein guter Preis für eine Sitzplatzkarte, auch wenn dann da gestanden wird. Dann keine Werbung. Ja, sie haben die Werbung nicht nötig. Verhältnismäßig günstige Cateringpreise. Ja, darüber verdienen sie kein Geld. Man kann das immer alles relativieren und sagen, das ist ja nur deswegen möglich, weil Red Bull so viel Geld reinschmeißt.
Ja, aber Bayer oder Wolfsburg machen es ja auch nicht.
Genau, so. Also deswegen, das hat mich alles so ein bisschen, ach guck mal, so schlimm ist das hier gar nicht. Und dann kam dieser Typ und der hat endlich alle Vorurteile bestätigt. Der war endlich so scheiße, wie ich den ganzen Tag erwartet hatte. Und da habe ich gedacht, ach Gott sei Dank. Deswegen konnte ich den mit einem Lachen ertragen.
Haben die auch so Schwenkfahren?
Nee, auch nicht.
Auch nicht.
Also im Block, ja, aber natürlich nee, ich aber meine, nicht, so
nicht so wie Dortmund. Schwenkfahren auf dem Platz sind ja quasi das Äquivalent zu Radio-Comedy, muss man sagen. Das ist wirklich so weit unten. Wenn hier jemals am Millerntor irgendwie solche, da wäre Feierabend. Oder Rauchverbot im Block.
Das hat ja mal jemand versucht. Hast du Wumbo noch miterlebt?
Der war nur bei einem Spiel da war ich auch anwesend. Ja, ja. Ich erinnere mich aber.
Mein erster Job.
Was sind das für Leute, die da mit den Fahnen stehen? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, aber die finden das ja geil. Das ist ja
sowas von unurban.
Das Einzige, was das toppt, ist irgendwie gefühlt Aachen, das 5:0 damals, wo irgendwie die Stadioneinweihung gefeiert haben und vom angrenzenden CHIO irgendwie ein Pony geschenkt bekommen haben zur Stadioneinweihung und dann stand da dieses Pony auf dem Platz. Das war noch absurder als diese Schwenkfahnen, aber ich schweife aus.
Nee, also wie gesagt, der Typ, der muss gefilmt werden und bei YouTube allen zur Verfügung gestellt werden. Und dann muss man einfach mal klarere Regeln für Stadionmoderatoren.
Ist der Walter Freiwald der Stadion.
Er heißt tatsächlich Tim Tölke. Das hatte ich vor dem Spiel
irgendwo gelesen
und recherchiert, weil er auch seine Homepage irgendwo angegeben hat.
Das ist so einer, der sonst
Ich habe
so
eigentlich nur geguckt, um zu gucken, ob der verwandt mit dem echten Wim Tölke ist, aber... Ist er nicht, glaube ich. War zumindest nicht rauszufinden. Ich habe ihn dann im Stadion noch nicht gesehen. Ich war da relativ kurz vorm Anpfiff drin und fand das bemerkenswert, dass beim Einlaufen der Mannschaft Rauch aus dem Spielertunnel kam mit pyroartiger Hintergrundbeleuchtung. Wie so ein Klassiker von wegen, aha, guck mal.
Das ist, glaube ich, beim Basketball oder beim Handball auch so üblich, so, ne?
Das also ist bei so ein bisschen US-Sportarten.
Und beim Musical auch, ja.
Ja, weil, bei Starlight Express haben die alle zumindest Bengalos an ihren Futten.
Aber eigentlich, das wäre doch mal ein Vorschlag auf Rollschuhen also, ins Stadion.
Greaseball, ne, bei seiner Vorstellung. Okay, wir schweifen ab.
Ich kann dem überhaupt nicht folgen. Ich kenne nur den Titel von Musical.
Die Weltmeisterschaft der Züge. Ein Kind träumt davon. Das muss sich am Herzen berühren, eigentlich. Ich leide dir mal die CD.
Und die Musik ist nicht so scheiße, wie man glaubt.
Doch,
wenn man da ist.
Ja, also, Leipzig hat dann irgendwie eine Yoda-Choreo gemacht mit den Rasenballsport, du fühlen musst, wo sich mir dann innerlich schon so ein bisschen die Fußnägel hochklappen.
Ein Riesenwitz. Ich habe gedacht, das wäre ein Witz von uns, bis ich gecheckt habe, dass die Heimtribüne ist.
Ja, ihr habt aber schon gemerkt, dass die nicht mal Yoda-Sprech richtig können.
Nee, habe ich nicht.
Jetzt, dann sag ich's dir. Also, du fühlen musst, haben sie geschrieben, es hätte aber fühlen du musst heißen müssen, wenn man...
Du musst, stimmt, ja. Irgendwas stört mir in den Spruch, ich kam mir nicht drauf, habe ich nicht gemerkt.
Das ist wahrscheinlich sächsisches Yoda-Sprech oder so, aber naja.
Naja, dazu Schwenk- oder Fahnengewedel mit Glitzerpapier, ich finde das sah ganz schick aus und das war auch eine gute Idee dann, das mit Star Wars, Sternen, Glitzer, so, ich meine, da kann man jetzt auch irgendwie abschätzig drüber reden, aber ich finde, das machen alle anderen Fernsehen, machen sowas auch, also das fand ich jetzt nicht weiter dramatisch.
Hab Star Wars nie geguckt, Ich weiß, Yoda kenne ich auch
nur wegen den Aufklärern. Du hättest auch für ein Musical, ne?
Würde mich nicht wundern, wenn es ein wäre, aber...
Gibt's bestimmt. Ansonsten Werbebanden größtenteils, also keine Werbebanden, diese riesige Fläche vom Boden bis zur ersten Sitzreihe, die halt in zum Beispiel in Rostock ja dann auch vorhanden ist, in anderen Stadien, komplett mit weißer Folie behangen und irgendwie zweimal irgend so ein Begriff aus diesem ganzen Red Bull Action Sports Dingsbums, habe ich mir auch nicht gemerkt.
Habe ich auch gesehen. Dachte ich, ob das ist wahrscheinlich die Social Marketing Abteilung von Red Bull. Wings for Life.
Ja, Wings for Life. Genau. Also diese ganze Action Sport Geschichte.
Ganz angenehm die Lautstärke die akustische Lautstärke. Was für ein Unsinn. Aber das fand ich prima. Also da können wir uns am Millantor eine Scheibe von abschneiden.
Inwiefern?
Die Lautsprecher.
Man musste sich die Ohren nicht zuhalten, ja.
Die waren gar nicht da, oder?
Ja. Ich habe nichts gehört.
Ja, also genau, Hintergrundmusik.
War kaputt. Also eine Lautsprecheranlage, die noch kaputter ist als die alte Millantor. Unfassbar, ja.
Und ich, was ich nochmal hier als Fernsehgast fragen wollte, 42.000 Leute?
Ja,
waren
niemals.
Die da? Oder?
Nein. Also okay. Ich habe heute einen.
Mich auch gewundert.
Eine sehr amüsante Überschrift einer St. Pauli-Bloggerin gelesen, dass V in auserkauft steht für ausverkauft. Also
es stand tatsächlich auserkauft.
Es stand auserkauft, genau. Ja. Sie hatten das V vergessen, weil es ja auch das erste Ligaspiel war, was ausverkauft gewesen sein soll. So, deswegen kann man sich ja mal vertippen. Und es waren dermaßen viele freie Plätze. Also der Gästeblock war, würde ich sagen, zu 4/5 vielleicht voll. Also der Unterrang, da waren sehr, 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 sehr viele freie Plätze.
Unterrang war sitzen, oder was? Oder?
Nee, es sind alles Sitz.
Aber vom Unterrang nicht, aber auch nach oben?
Ja,
dass man kontrolliert.
Es ist überhaupt gar keine Kontrolle da. Egal mit welcher Karte kommst du überall hin.
Gästeblock fand ich extrem angenehm, was so die Reglementierungen da angeht. Die waren total entspannt.
Kannst auch gut sehen von überall. Also dafür ist es halt ein modernes Stadion. So muss man halt auch so sagen. Aber auch auf den Geraden, also die Gerade, die uns gegenüber war, die man ja gut sehen konnte, da waren unglaublich viele Plätze. Und das können nicht alles irgendwie Dauerkarteninhaber, die mal nicht konnten sein oder wie auch immer. Oder so ein paar Leute stehen ja auch oben drüber. Wurde dann auch gesagt, da stehen ja viele drüber. Ich glaube, das macht sich aus Marketing-Sicht einfach gut, wenn du sagst, wir haben mal ein ausverkauftes Spiel. Und dass man dann dafür mehr bei der DFL melden muss und vielleicht ein bisschen mehr Steuern bezahlen muss, als wenn man die echte Zahl angegeben hätte, dann ist denen ja auch wieder egal. Also ich glaube, deswegen meldet man das dann so.
Und dann schenkst du halt irgendeiner Schule 1000 Tickets, von denen dann nur 80 genutzt werden oder so.
Ja, es gibt ja dieses schöne Lied über Leverkusen mit nie ausverkauft, nur ausverschenkt. Also das habe ich mir da auch so ein bisschen gedacht, ob das dann da auch so war, dass man einfach noch Karten dann irgendwie, ja, wie du schon sagst, an eine Schule gegeben hat. Keine Ahnung. Ja, ansonsten von Leipzig, finde ich, war der Support okay. Zweite Halbzeit kam dann nicht mehr viel. War im Rahmen. Von uns gab es noch die Tapete, die das ganze Spiel hing mit Scheiße seid ihr, Scheiße bleibt ihr. Ist jetzt nicht feinste englische Art, aber finde ich, kann man im Fußballkontext ist zu so einem Konstrukt wie RB Leipzig
Gegenteil
dann auch mal sagen.
Ist allerfeinste englische Art.
Oder so, ja. Kann man auch so formulieren, ja.
Ansonsten sportlich ist vielleicht okay. Noch. Wahrscheinlich ist Rasenball gerade ungefähr der einzige Verein, zu dem wir eine eindeutig positive Bilanz haben. Wir haben nämlich 66% unserer Spiele gegen die gewonnen.
Habe ich auch überlegt, dass man das so, dass es da nicht so viele Vereine in der zweiten Liga geben wird, wo das so ausnahmslos positiv
ist. Mit allen haben wir es nicht geschafft, auf jeden Fall.
Aber allen ist schön, dass die weg sind.
Ach ja, die sind ja weg. Stimmt, genau, ja.
Welches Aalen? AA?
Das
AHA?
AA.
Ach ja. Die anderen sind noch da.
Ja. Ja.
Gedenkminute Meyer Vorfelder. Habt ihr dann eine Meinung?
So, da muss ich jetzt die Frage vorlesen. Moment. Jetzt habe ich natürlich hier gerade in dem Moment das Handy zugeklappt. Das muss ich jetzt mal eben. Ich kann das mit Stardust Express Musik überspielen. Oder ich suche einfach schnell.
Oh ja, sing mal.
Nee, danke. Ist schon gut.
Können aus Friesenwitz erzählen oder
Blondin. Ja, mach mal. Ich suche hier eben in der Ruhe die Frage.
Ich könnte mein Lieblingswitz erzählen.
Ja, mach mal.
Ein Mann mit zwei linken Füßen in den Schuhladen und sagt, ich hätte gern ein paar Flipflips.
Hast du den nicht letztes Mal schon erzählt?
Ich erzähle den jedes Jahr einmal auf Twitter. Das ist so ein schöner.
Ich glaube, ich fand den beim ersten Mal schon lahm.
Seit 2009. Der ist Welt. Der ist so wie.
Erzählt man sich in Ostfriesland eigentlich auch Ostfriesenwitze?
Nee. Eher nicht. In Ostfriesland erzählt man sowieso sehr wenig.
Job.
Also genau. Und Witze gehören nicht dazu. Man steht da mehr so auf Alltagskomik, die nicht als solche erkannt wird. Sozusagen. Also es passieren ständig lustige Dinge, die man aber nur lustig findet, wenn man nicht da wohnt. Wie Leute, die sich mit Zimmermannsnägeln. Es ist mir mal mit einem Landwirt passiert, der hat sich mit mir unterhalten. Und während er sich mit mir unterhielt, holte er so einen Zimmermannsnagel aus seiner Dings und pulte sich da so richtig gefährlich bis zum Mittelohr mit im Ohr rum. So, ich mich weggehauen habe innerlich. Aber für den war das ganz, das hat halt gejuckt im Kopf. Solche Dinge passieren.
So ein bisschen Homer Simpson, ne?
Ja, genau.
Genau. So, wenn ihr solche Witze nie wieder hören wollt, stellt keine Hörerfragen mehr, dann müssen wir nicht überbrücken. Wir haben tatsächlich zwei Hörerfragen bekommen. Die erste können wir ganz schnell abhaken, nämlich von Grenzenlos St. Pauli. Holen wir die Radkappe und wenn nicht, warum nicht? Ich denke, wir sind uns alle einig, holen wir.
Ja, tja, klar.
Siehste. Gut. Zweite Frage.
Sind die bekloppt?
Nein, wir gehen auf den Relegationsplatz und schießen die Vorstadt
nein,
ab.
Nein, ja. Ich sag, also wir haben ja unsere Tipps jetzt abgegeben.
Wo ist denn jetzt dein Spirit von letzter Saison geblieben?
Ich habe, glaube ich, Elfter getippt. Weißt du das noch, was ich getippt habe?
Abschluss. Nee, egal, aber du warst nicht so
optimistisch. Ist egal, wir waren alle so deutlich pessimistischer. Aber das war ja auch nach dem Bielefeld-Spiel. Das hat sich ja alles geändert.
Ja, ihr seitdem. Könnt doch nicht so dumm sein, dass jetzt hier über den Haufen
werfen. Hast du uns gerade dumm genannt?
Alter? Ja.
Also, zweite Frage.
Doof und scheiße sein.
Das ist doch was für ein Faktencheck. Von Fetti Fett Fett auf Twitter.
Oh, ist bestimmt Kolja.
Nein. Es soll Pfiffe gegen Meier Vorfelder während der Gedenkminute gegeben haben. Stimmt's? Wenn ja, aus eurer Sicht berechtigt oder geht das zu weit? Wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, Meier Vorfelder war ja mal DFB-Präsident.
Ja.
Ist gestorben.
Kommt.
Gab's Gedenkminute. Als die angekündigt wurde, gab es tatsächlich Pfiffe im Gästeblock. Als die Gedenkminute dann begann, schon nicht mehr, weil während dieser Ankündigung der Gedenkminute hörten die Pfiffe danach auf und stattdessen stimmte USP im Gästeblock an, Siamo Tutti Antifascisti. Und dies übernahm dann auch der restliche Gästeblock geschlossen und hat das dann auch während der Gedenkminute, die in Deutschland ja traditionell 10 Sekunden dauert, durchgehalten. Soweit die Fakten. Mag da jemand was zu sagen? Sebastian.
Ich habe es vom Fernseher mitgekriegt. Ich habe mich vor dem Spiel gefragt, weil Samstag ja auch schon Bundesliga war mit Gedenkminute und so. Und ich habe überlegt, wie würde ich damit umgehen, wenn ich jetzt im Stadion wäre, weil Meier Vorfelder, ich sage jetzt mal vorsichtig, politisch ja doch eher im rechten Flügel der CDU lokalisierbar gewesen wäre. Und bei allem über die Toten nichts Schlechtes, was ich nie verstanden habe, weil wenn Tote komisch oder, Verzeihung, scheiße sind, dann darf man das, glaube ich, finde ich, auch sagen. Jedenfalls, so, um den kann ich nicht so richtig traurig sein und irgendwie, Und dann hörte ich, wie unser Fansupporter irgendwie Siamo Tutti Antifascisti sang und ich dachte, geil, genau das Richtige. Ich habe so gefeiert vor der Glotze. Ich fand's perfekt reagiert eigentlich.
Es ist auch absolut nachvollziehbar. Also ich habe mich auch vorher, ich war gespannt, was passiert in dieser Gedenkminute. Aber es wird in jedem Nachruf ja betont, dass Meier Vorfelder eine streitbare Person ist. Die Anführungszeichen hört man jetzt nicht, aber das hast du überall. De facto ist es so, dass er unerträgliche Äußerungen getätigt hat im Laufe seiner Karriere. Und das absolut erwartbar war, dass das nicht im stillen Gedenken begangen werden kann von einer im großen Teil antifaschistisch eingestellten Kurve. Und was ich ganz erstaunlich fand, tatsächlich, dass es im Stadion in Leipzig darauf eigentlich kaum eine Reaktion gab.
Ja.
Das hatte ich anders eingeschätzt und fand, irgendwie ist das doch ganz würdevoll angemessen über die Bühne gelaufen alles.
Wobei Rasenball ja vielleicht auch, hier jetzt Anführungsstriche denken, das Gute und politisch ist irgendwie, also nicht dieses Politik hat im Stadion nichts verloren, solange es nicht irgendwie rechts ist, aber wir nennen es anders, sondern denen war es dann zum Teil vielleicht einfach wirklich egaler oder sie teilen vielleicht sogar die Perspektive und gehen damit anders um, keine Ahnung, aber
der Verein hat ja Meier Vorfelder gar nicht mehr kennengelernt. Den gibt's ja erst.
Ich glaube tatsächlich, dass die Leipziger Fans in dem Moment nicht wussten, wie sie darauf hätten reagieren können. Weil es halt auch ein sehr hoher Anteil, naja, nicht Erstbesucher, aber nicht fußballkulturell,
ja, das glaube ich auch,
verwurzelt war, sondern halt der wirkliche Familienbesucher in großen Teilen. Und bei der Kurve, da bin ich dann bei Sebastian, ich glaube, die haben im Zweifel dann gesagt, ja, eigentlich haben sie recht.
Und was ich mich gerade noch frage, es ist halt auch eine andere Situation, wenn du irgend so einen uralt Funktionär, wann war der im Amt? Irgendwann in den 90ern? Nee, Ende der 90er?
Bis 2006, glaube ich, oder?
Okay, aber 10 Jahre
ich
her.
Ich glaube, vor der, ganz kurz vor der WM.
Der aber mit dem eigenen Club ja auch null zu tun hatte. Also, es ist, eine Schweigeminute ist dann irgendwie für mich emotional, wenn ich zu der Person irgendeinen Bezug hatte. Und wenn es nur ein alter St. Pauli-Präsident ist, den ich irgendwie gut fand. In dem Moment, wo irgendein DFB-Präsident eine Schweigeminute kriegt, der mir egal war, ist mir die Schweigeminute eigentlich schon egal. Und spätestens dann, wenn der streitbar ist, hier jetzt wieder die Tüdelchen denken, ist es halt ein komplett anderes Thema. Von daher ist es wahrscheinlich auch einfach so, selbst wenn unsere Leute da gepfiffen hätten, ja, wie reagierst du da? Willst du zurückpfeifen oder so?
Er stand halt eindeutig für etwas, was von der gegenwärtigen Zivilgesellschaft absolut nicht mehr mitgetragen werden kann. Und das von daher war das alles so.
Aber deswegen.
Gut, ich hab mich sehr gewundert. Ich habe das HSV-Spiel gegen Stuttgart tags zuvor irgendwie live im Fernsehen gesehen. Und da wurde tatsächlich zu dieser Gedenkminute applaudiert, was jetzt diese neue, moderne Art der Trauerbekundung ist. Das fand ich dann tatsächlich doch grenzwertig. Weil wenn man da wegschweigt und sagt, alles klar, wir gehen jetzt mal dieses Argument dieses Argument mit, nichts Schlechtes über die Toten und so weiter und respektvoll. Aber da Applaus zu spenden, das ist ja dann eine andere Nummer. Das ist ja, tatsächlich ja eine positive Bekundung
und eine Würdigung.
Ja. Eine Würdigung, das fand ich verwirrend, muss ich sagen.
Kam das von den Hamburgern oder eher von den Stuttgartern oder war das
nicht da? Ich hab's im Fernsehen gesehen und es machte den Eindruck, als wäre es das ganze Stadion, was da irgendwie.
Ja, aber also bei den Stuttgartern könnte ich mir vorstellen, dass die angefangen, also er war ja da Präsident.
Ja, eben, deswegen, da gibt's irgendwie noch einen Bezug, aber die Hamburger selber.
Oder vielleicht haben die Stuttgarter applaudiert, weil zumindest die Hamburger nicht gepfiffen haben. Vielleicht waren die schon ganz dankbar, dass sie nicht mit Scheiße beworfen wurden.
Am Ende, aber,
wobei die Frage natürlich auch ist, wie die Stuttgarter Fanszene zu Meyer Vorfelder steht. Ich glaube, der war da nun auch nicht so unbedingt so umstritten.
Vom Vereinspräsidenten zum Finanzminister ist halt auch, mag ein niemand. Was mich bei diesem am meisten beschäftigt, beim Tod von Meyer Vorfelder ist, was ist eigentlich aus Eugidius Braun geworden?
Der lebt noch, oder?
Egidius.
Na, Egidius, da kann nicht mehr leben, das geht
kein
nicht.
Eu.
Das wird nachgedacht, da würde ich sofort hier einen Kasten Bier gegen wetten.
Ja?
Der nicht mehr da ist.
Also mir ist es egal, aber.
Ich guck mal.
Egidius Braun, das war so ein, nach Meyer Vorfelder so ein väterlicher, so ein Kindergarten.
Der war vor
Meyer
Vorfelder,
der war doch. Wikipedia ist er noch nicht tot. Geboren 27. Februar 1925 in Breinig.
Der war vor Meyer Vorfelder, oder was?
Du verwechselst den mit Neuberger.
Bla, 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 bla.
Egidius Braun, war der nicht so WM 90? War der da nicht Präsident?
Ja, ja, aber seitdem der nicht mehr ist.
Heute lebt der Anhänger der Alemannia in Aachen. Er erlitt am 16. Oktober 2006 einen Schlaganfall, aber lebt offenbar noch, oder laut Wikipedia.
Alter.
Krieg ich jetzt einen Kasten Bier?
Ja.
Alles gut.
Das Gute ist ja mal ganz rausschneiden alles.
Ja, okay, also Frage zu Meyer Vorfelder hinlänglich beantwortet, denke ich.
Und der war wirklich vor Meyer Vorfelder?
Egidius Braun?
Ich habe mich schon gewundert, dass ich
nicht weiß. Nee, das glaube ich auch nicht.
Doch.
Ja?
Nach Meyer Vorfelder kam doch direkt hier der
20er kam.
Das war die neue Generation, die jungen Wilden schon.
Ja. Naja. Okay, wir kommen zu unserer beliebten Rubrik. Wilko liest aus alten Übersteigern.
Ja, Wilko bringt sein Altpapier mit. Was gar nicht stimmt, weil ich hole mir das hier immer aus dem.
Welches Heft Archiv hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, Wilko liest die Titelstory. Ja, schon klar. Ich habe hier eine.
Ja, okay.
Krüger hält mich auch für bescheuert. Ich lese hier die Titelstory. Zäune weg am Millerntor aus dem Übersteiger Nummer 5 vom 10. April 1994. Und ich habe aus Rückmeldung erfahren, es bringt gar nichts, wenn ich das Datum sage, sondern alle Leute kennen immer noch das Cover. Und das ist das erste Cover mit einem Schröter-Comic vorne drauf. Also das erste Heft mit Comic vorne und hinten. Und beide nicht lustig. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich den Kontext nicht mehr kenne aus der Zeit. Die Titelstory. Es geht darum, Zäune am Millerntor oder keine Zäune am Millerntor. Nachdem, wenn man den Worten von Christian Hinzpeter Glauben schenken darf, sich die, und das Wort muss ich vorher üben, arteriosklerotische Durchsetzung selbst beim DFB in den letzten Jahren verringert hat, denkt man nun auch dort über den Abbau der Zäune im Stadion nach. Und nicht nur das, man will schon in der nächsten Saison mit 2 Pilotprojekten starten. Je ein Verein aus der ersten und zweiten Bundesliga sollen den Anfang machen. Der erste FC Kaiserslautern und der FC St. Pauli. Frankfurt, Bochum, Bayern und Dortmund haben ebenfalls inzwischen Interesse an dem Versuch beim DFB bekundet. Das hört sich gut an, möchten wir meinen, und so gab es bereits 2 Veranstaltungen, auf denen das ob und wie diskutiert wurde. Die letzte fand am 3. März im Haus des Sports statt. Anwesend waren neben interessierten Fans Christian Hinzpeter, Bernd Hollerbach, Herr Suckert, Einsatzleiter der Polizei bei Heimspielen des FC, und Herr Schmücker, Chef von BKOS, die unsere Ordner stellen. Grundsätzlich waren wir uns wohl alle einig. Zäune weg, das wäre schon echt der Hit. Über das Wie und Wann gab es jedoch sehr unterschiedliche Kommentare an diesem Abend. Der Einsatzleiter der Polizei wies erstaunlicherweise immer wieder darauf hin, dass dem Abbau der Zäune eine gesellschaftliche Veränderung vorausgehen müsse. Was er damit allerdings konkret meinte, blieb mir hinter dem Vorhang komplizierter Rhetorik verschlossen. Der Chef der Ordner hingegen begrüßte die Zaunweg-Aktion und äußerte lediglich, dass vielleicht mehr Ordner gebraucht würden. Der einzige Mensch auf dem Podium, der sich zu meiner Verblüffung für Zäune stark machte, war Bernd Hollerbach, im Namen aller Spieler. Da hatte ich die Angst der Spieler vor ihren Fans doch leichtfertig unterschätzt. Hätte an dieser Stelle ein Vertreter der Schieds- oder Linienrichter Bedenken geäußert, wären sie mir durchaus verständlich gewesen, aber Spieler? Auch unter den Fans gab es einige, die sich selbst so wenig trauten, dass sie vehement das Gitter zwischen sich und dem Kampf auf der Wiese verteidigten. Auch Anmerkungen wie, wo sollen wir denn dann unsere Transparente aufhängen, sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Andere waren schlicht der Ansicht, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht hier, wo sonst? Die Verantwortung für ein paar Ausgeflippte, die vielleicht ihre neu gewonnene Freiheit zu grobem Unfug missbrauchen, könnte man locker tragen. Es sei denn, eben die Aufgabe aller, solche unbelehrbaren Zeitgenossen zurechtzuweisen. Kühne Worte. Ausrufezeichen. Weitere ließen sich den Blick aufs Spielfeld ebenfalls ungern durch die Absperrung trüben und waren davon überzeugt, dass nicht der Fan an sich aggressiv ist, sondern ein solches Wesen erst entfaltet, wenn die Umgebung das Entsprechende dazu beiträgt. Ergo, die Zäune provozieren Gewalt. Der Ansicht bin ich zwar auch, steht jetzt hier in Klammern, doch wäre ich mit dem Experiment der Umkehrung, sprich Zaun weg gleich Gewalt weg, arg vorsichtig, Klammer zu. Sogenannte Kompromissvorschläge waren beispielsweise die Umzäunung erstmal auf 1,30 Meter zu reduzieren. Diese Höhe hätte zweifellos den Vorteil, dass man sich weiterhin zeitweilig aufstützen kann. Ideen dazu waren, dort Halterungen für Bierbecher und oder windgeschützte Bröselschälchen anzuschrauben.
Was?
Für nicht-norddeutsche Zuhörer, Bröseln beschreibt die Tätigkeit, angewärmte Haschischplatten in konsumgerechte kleine Fitzelchen zu ziehen. Brüssel schrieb anzuschrauben. Aber es war auch schon spät und die Veranstaltung neigte sich dem Ende zu, so dass die Forderung nach einem Tresen rund ums Spielfeld nicht mehr auf den Tisch kam. Unbeantwortet blieb leider die Frage, welche Konsequenzen das Misslingen des Versuchs zur Folge hätte. Zäune wieder her? Reines Sitzplatzstadion? Plexiglas? Die Antwort steht noch aus. Offen bleibt auch, ob es sinnvoll ist, in nur 2 Stadien dieses Unternehmen zu wagen. Könnte es nicht verführerisch für auswärtige Fans sein, am Millerntor mal so richtig auf die Kacke zu hauen, wenn man nächste Woche in der eigenen Arena wieder eingesperrt ist? Damit und mit noch mehr Unklarheiten werden wir uns wohl beschäftigen müssen, ehe wir mit der Flex in der Hand zum Stadion ziehen, um uns aus unserem Laufstall zu befreien. Christian Hinzpeter für seinen Teil hat zugesagt, dass er diese Dinge beim DFB nochmal anspricht, bevor es soweit ist. Geschrieben von SAB. Keine Ahnung, wer das ist.
Sabia Bularuc.
Fanfrau.
Das könnte sein. Noch. Könnte sein.
Ja, spannend. Das müssen wir unbedingt wieder mitbringen, wenn wir den Herrn Rette hier zu Gast haben.
Bröselschälchen.
Bröselschälchen.
Ich sag, das hat heute noch Zukunft.
Ja.
Wir stehen kurz vor der Legalisierung.
Auch der Tresen rund ums Stadion ist was, was du gut verkauft kriegst wahrscheinlich.
Ja, und dann wären die Plätze da richtig teuer. Das wären sind dann die eigentlichen VIP-Plätze.
Ja.
Und da fährt dann die Currywurstbahn rum.
Premium-Stehplätze vorne an der Currywurstbahn mit Currywurst-Flatrate.
Draus geworden ist nichts, ne? Oder war infolgedessen der Zaun vor der Haupttribüne weg? Da gab's nie einen, ne?
Doch, ich meine, das hing irgendwie damit zusammen. Oder zumindest im Entfernten. Weil
oder ist der dann...
Der ist doch irgendwann mal weggegangen. Da gab's mal was vor und dann gab's das nicht mehr.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, war das die Saison, wo wir in der ersten Liga gespielt haben, wo wir am ersten Spieltag mit Bulat im Tor gegen Hertha 0-0 gespielt haben?
Das
alles weit vor meiner Zeit.
Ich glaube, in der Saison ist die Haupttribüne zaunfrei geworden, aber ich kann mich auch total täuschen. Okay.
Geil finde ich Bernd Hollerbach als Spielervertreter.
Habe ich auch nicht.
Na. Ich glaube, der war das auch mit der Hundelunge. Wenn ich mich jetzt, aber wahrscheinlich nicht.
Wie bitte?
Die Hundelunge, der Spieler, der mich an die, na, egal. Ich wollte,
wenn deswegen gab es dann später die Ich muss leider draußen bleiben Aufkleber von ihm vom Fanladen, als er zum HSV gewechselt ist. So, in Anlehnung an einen Hund. Ich sehe fragende Gesichter. Okay, es ist zu spät für solche Dinge. Alles klar, passt schon. Okay,
zweimal um die Ecke geht nicht mehr. Einmal um die Ecke, allerhöchstens.
Okay, einmal am Block. Thematisch war das Vorlesen jetzt total ungünstig, weil es hat uns den perfekten Übergang kaputt gemacht von Meyer Vorfelder zum Thema Refugees.
Stimmt.
Ja, macht nichts. Wir wollen jetzt hier auch nicht Eulen nach Athen tragen. Ich denke, die Leute, die diesen Podcast hören, werden unsere Meinung dazu kennen und werden auch ungefähr wissen, was man momentan machen kann. Trotzdem würden wir natürlich so ein paar Dinge erwähnen, die gerade um unseren Verein herum passieren. Zum einen natürlich nochmal den Hinweis auf den 12.9., wo hoffentlich ganz Hamburg sich in irgendeiner Weise erheben wird und Leuten hier in der Stadt sagen wird, dass sie hier nichts zu suchen haben. Da findet am 5.9., eine Woche vorher, ein Soli-Konzert statt. Details werde ich jetzt nicht erzählen, können wir nochmal verlinken in der Roten Flora. Und ja, ansonsten gibt es vom Verein momentan relativ viele Sachen, die gemacht werden. Und
ich weiß gar nicht, kann man auf Kiezhelden was nachlesen? Bestimmt, ne?
Also der Verein ist gerade auf jeden Fall in der Phase, hat sich vernetzt mit Antirassista von USP und mit dem Fanladen und wir sitzen zusammen und der Fanshop ist auch dabei und wird etwas auf die Beine stellen. Ich denke, dass das auch über die Kiezhelden-Plattform laufen wird. Das ist alles noch nicht ganz am Ende und spruchreif, aber es gibt Vernetzung und es werden Aktionen gestartet, Unterstützungsaktionen gestartet und da wird auf jeden Fall was kommen. Wie das, in welcher Form das denn genau kommt, kann ich jetzt nicht beantworten. Wir vom Fanladen machen es auf jeden Fall so, wir haben jetzt die Kinder der untergebrachten Geflüchteten in den Messehallen eingeladen, am Kiezkick-Training jede Woche teilzunehmen. Mhm. Das startet jetzt diese Woche, wir sind sehr gespannt, ob da was kommt. Angeblich ist der Bedarf riesengroß, weil wohl eins der größten Probleme natürlich tatsächlich Langeweile, Beschäftigungslosigkeit ist und wirklich alle da im Moment sehr froh sind über Unterstützung und Gestaltung von Freizeit, Tagesstruktur. Ich glaube, ganz gut ausgestattet sind die im Moment, was Klamottenspenden, Essen angeht. Das soll jetzt natürlich kein Aufruf sein, das einzustellen, aber das läuft alles. Sehr wichtig ist, glaube ich, dass die Menschen beschäftigt werden und integriert werden hier aktiv ins Zusammenleben im Viertel und drumherum. Das ist das, was wir im Moment planen. Dann laden wir auch noch alle Geflüchteten ein, hier einfach unser Angebot im Fanraum, im Fanladen sozialräumlich wahrzunehmen, zu unseren Öffnungszeiten vorbeizukommen. Bin ich gespannt, ob und wie das angenommen wird. Und dann denke ich, dass da eine ganze Menge mehr hier auch von Vereinsseite und von noch mit auf die Beine gestellt wird. Auf jeden Fall großen Respekt tatsächlich für die Leute, die das jetzt ehrenamtlich in den Messehallen machen. Und auch für die Gruppe Refugees Welcome Karo Viertel. Das ist wirklich großartig. Also ich habe da bezüglich der Kiezkick-Geschichte eine Mail hingeschrieben, habe nach 5 Minuten eine Antwort bekommen, wurde an die Sport AG verwiesen, die Kommunikation, das geht ratzfatz, die Leute freuen sich. Das ist wunderbar. Also da kann ich einfach nur sagen, das ist unglaublich, wie das hier tatsächlich funktioniert.
Da gab es ja auch noch heute ein Crowdfunding-Projekt, was wir auch schon
genau
verlinkt haben. Kann Wilko noch was zu erzählen?
Genau, es gibt Karo Viertel hilft. Wer also keine Zeit hat, aber Geld über, kann sich via Crowdfunding betterplace.org, heißt die große Plattform, da muss man vielleicht einmal Karo Viertel suchen oder so, oder auf unsere Facebook-Seite
ja
gehen, und es wird hier im Blog auftauchen. Die suchen 20.000 Euro, da geht es im Wesentlichen um Hygieneartikel. Hygieneartikel ist halt so, die kannst du nicht spenden. Das ist, meinen alten Rasierer will da keiner haben. Und was ich gehört habe, ist halt Unterwäsche ein Problem, weil auch die benutzt nicht weitergegeben wird, aus nachvollziehbaren Gründen. Genau, die suchen 20.000 Euro, haben davon ein Drittel zusammen. Und wer gerne, wer sagt, ich habe keine Zeit, um in die Messehallen zu fahren, da zu helfen, kann da vielleicht auch nochmal einen Heiermann in die Runde schmeißen.
Ja.
Genau, ansonsten müssen wir hier niemanden die Situation erklären, wie Mike das schon sagte. Solidarität muss praktisch werden, und das machen wir ja alle brav.
Jawohl. So, Bene habe ich hier noch als Stichwort. Der hat sein erstes Spiel jetzt gemacht. Er spielt auf Mallorca neuerdings in der 3. Liga in Spanien. Und das erste Spiel endete 1:1. Er hat den Elfmeter verschuldet und ihn danach auch nicht gehalten. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Schuld hatten natürlich die Verteidiger, die ihn erst in die Situation gebracht haben, dass er den Elfmeter verschulden musste.
Schön auf Malotze.
Hat Stefan mir alles so diktiert. Ich gebe das nur so weiter wie Stefan. Das, und Stefan hat das, glaube ich, von Benes Facebook-Seite. Also es stimmt alles. Ja, und dann wird unsere nächste Sendung sein in Pi mal Daumen 3 Wochen. Und zu Gast ist der Skyman persönlich. Wir freuen uns alle sehr.
Digga, da komme ich sogar mal, obwohl ein Gast kommt. Weil der Gast kriegt ja immer meinen Stuhl. Ich weiß, Sven, du weißt das nicht, aber immer wenn ein Gast kommt, bin ich nicht da, weil...
Ich glaube, Sven würde total gerne dabei sein, weil der Himmelmann ja sehr schätzt, wie man heute hören könnte. Musst du dich noch mit Justus irgendwie einigen?
Wir klären das, ja.
Okay.
Kannst du mir die Füße brechen.
Ching, chang, chong.
Den rechten und den linken, oder?
Ja.
Ansonsten werde ich irgendwie so ein Schild abgeben, Himmelmann, bitte schenk mir deine Handschuhe oder sowas. Dann könnt ihr das hochhalten hier in der Runde und...
Soll da auch noch, mache ich das jetzt schon? Nee. Habt da noch ein...
Oh, ich bin schon so gespannt auf die nächste Sendung.
Ach so,
das ist geil, ein Cliffhanger, das hatten wir auch noch nicht.
Pass auf, ja genau, ja. Wir lassen das als Cliffhanger,
ich lasse
eine Bombe platzen, nächste Sendung.
Apropos Bombe platzen, der Übersteiger ist nicht als Print erschienen am Wochenende, weil wir da leichte Störungen im Betriebsablauf hatten, und stattdessen gibt es das Heft 56 Seiten oder 52, weiß ich gar nicht, als Download im Übersteiger-Blog. Auch da nochmal, liest das Heft, es war eigentlich ein ganz, ganz hervorragendes. Und es wäre schade, wenn das so ein bisschen da untergeht. Berühmte letzte Worte, oder sind wir alle froh, dass es durch ist? Machen wir noch was ergänzen?
Ich finde das traurig, dass wir schon wieder fertig sind.
Ich
habe jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ja.
Es ist dunkel. Wilko hat kein Licht am Fahrrad.
Ich hab
Hoffen wir, dass er gut nach Hause kommt, dass nicht der Gastschul nächstes Mal hier wieder frei bleibt.
4 Kanülen im Kopf und dann kein Licht am Rad. Und muss in der Stresemannstraße immer an der Polizei vorbei, da bin ich immer ganz nervös.
Ja, du bist ja gut angezogen, das ist ja alles in Ordnung.
Gut. Ansonsten, die 90 Minuten haben wir hingekriegt, plus eine Stunde Nachspielzeit.
Ist okay. Gab halt viel Verletzungspack unterwegs.
Gut, schönen Abend noch, wir hören uns dann in 3 Wochen mit dem Skyman. Bis dann, tschö.
Tschüss.